und herzlich willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und ich freue mich heute wieder ganz besonders auf einen geschätzten Gast des Hauses, Podcast-Kollegen und jetzt seit neuestem auch YouTube-Star. Hallo lieber Markus, ich begrüße dich in unserer Sendung.
Bonjour. Bonjour. Wie geht es dir?
Mir geht es sehr gut, lieber Markus. Wie geht es denn dir?
Na wunderbar, du hast mir wieder eine Einladung zugeschickt, ein Angebot unterbreitet, das ich unmöglich ablehnen konnte und dem bin ich doch gerne nachgekommen.
Mhm. Es ist ja tatsächlich so, dass du ja den Film heute mitgebracht hast, wir da auch schon sehr lange auch schon drüber gesprochen haben und ich verfolge ja deine Gespräche, die du gemeinsam mit dem René Hoffmann machst, für die Abspanngucker, wo ihr über Handwerker redet. Und wir sind heute doch recht dicht an genau auch so einem Handwerker. Wir sind nämlich heute im französischen Film, sprechen heute über einen Film von Henri Verneuil aus dem Jahre 1975. Markus, was hast du uns denn mitgebracht heute?
Ich werde mich gar nicht erst an den Originaltiteln in irgendeiner Form versuchen, denn des Französischen bin ich nicht wirklich mächtig. Du wolltest es schon sagen, ich nehme es dir jetzt mal vorweg. Kleiner Disclaimer, wir werden uns bei manchen Namen heute wahrscheinlich Knoten in die Zunge reden. Und das ist nicht böse gemeint, aber mein Französisch ist etwas eingerostet, wie man so schön sagt. Ich habe mitgebracht zu Deutsch Angst über der Stadt mit Jean-Paul Belmondo.
Während ich den Film geschaut habe, war ich mir die ganze Zeit sicher, dass der Film von 1981, 82 ist, bis ich dann schnell feststellen musste, nein, der Film ist sogar von 1975. Über die ganzen Hardfacts können wir gleich sprechen. Mich würde aber tatsächlich mal interessieren, warum ausgerechnet dieser Film? Warum Angst über die Stadt? Warum hast du den mitgebracht?
Da müsste ich jetzt ein kleines bisschen ausholen. Als du mich ja freundlicherweise wieder eingeladen hast und auch du lässt ja den Gästen ja immer gern die Wahl, dass sie sich selber etwas aussuchen können, habe ich halt auch mal so ein bisschen für mich geschaut, worüber habe ich bisher in meiner Podcast-Tätigkeit noch nicht so oft geredet. Und da ich immer so einen kleinen Softspot, also ich bin nicht tief drin, aber ich schaue immer wieder mal gerne rein für das Genre-Kino, das europäische Genre-Kino der 60er, 70er und 80er Jahre habe, wollte ich mich mal da hinein bewegen, wohl wissend, dass ich da nur rudimentär angelerntes Wissen habe. Also ich werde viel Quatsch erzählen. Viele Leute, die sich da gut auskennen, wie ich weiß, aus der Podcast-Szene, werden sich wahrscheinlich schön an mir abtoben können. Ich bitte um nette Kommentare unter diesem Podcast. Wollte ich also mal in das Genre reingehen, hatte dann erst eigentlich auf der Ampel gehabt, mal jemanden, mit dem ich mich so bisher noch gar nicht auseinandergesetzt hatte, mal hinzusetzen, um das halt quasi mit dir gemeinsam zu erarbeiten, wollte so ein bisschen ins Thriller- und Action-Genre im Bereich Alain Delon gehen. Wir haben uns immer weiter ausgetauscht und dann dachte ich mir irgendwo, ich brauche mal, das dürfte auch so kurz um die Zeit nach dem Versterben des Darstellers gewesen sein, dachte ich mir, man muss auch mal mehr über Belmondo reden, denn ich finde, in unserer Podcast-Bubble, in unserem Bereich, kommt er doch relativ wenig vor. War mein Eindruck. Dann schaute ich kurz in die Vita rein, was könnte man besprechen. Da sind natürlich 3-4 Sachen mir sofort ins Auge gestochen. Es sollte aber auch irgendwo in dem Bereich sein, wo ich mich auskenne. Und das ist nun mal das Thriller- und Action-Genre. Und dann bin ich halt wieder über Angst über der Stadt gestolpert. Hab mal kurz eine oberflächliche Recherche auf den Podcatchern gemacht. Hab wirklich fast nichts gefunden. Mhm. Und dachte mir, das ist es. Der Basti kannte ihn noch nicht, wie du mir dann mitgeteilt hast. Mhm. Und da war ich der Überzeugung, wenn ich ihn mal auf irgendwas in der Richtung schubsen könnte, dann bestimmt den, weil der wird ihm hoffentlich gefallen. Und darüber werden wir uns dann gleich mal unterhalten. Denn ich, das kann ich ja schon mal wegschicken, ich habe ihn nicht umsonst rausgeguckt, ich mag den Film wirklich sehr, aus mehreren Gründen. Und hatte ja das Bedürfnis, mich mal darüber auszulassen.
Ja, also vielen Dank auf jeden Fall für die Filmauswahl und hier vielleicht eine kleine Triggerwarnung für alle Leute, die da draußen unter Höhenangst leiden, ist das eine ganz besondere Filmempfehlung, denn der Film heißt nicht ohne Grund auch Angst über der Stadt und genau, dann lass uns ganz kurz in die Hardfacts reingehen. wir eine kleine Grundlage haben. Du hast es schon gesagt, Angst über der Stadt. Den Originaltitel erspare ich euch ebenfalls. Auch hier nochmal an meiner Stelle, wir werden die meisten Namen sehr wahrscheinlich falsch aussprechen. Und das ist nicht beabsichtigt. Tatsächlich ist es auch so, gerade bei der Recherche, die phonetischen Namen sind tatsächlich auch gar nicht dargestellt, was sehr schade ist. Dann hätte ich mich besser vorbereiten können. Also hier müsste man tatsächlich nochmal intensiver rangehen. Das heißt also, tragt es uns bitte nicht nach. Okay, aber kommen wir zum Eigentlichen. Das Ganze ist eine französisch-italienische Koproduktion in der Originalsprache Französisch, Erscheinungsjahr 1975, den Laufzeit von 120 Minuten, aktuell eine Altersfreigabe ab 16. Regie führte hier, wie bereits schon erwähnt, Henri Verneuil. Den könnte man kennen. Er hat den Präsidenten gedreht, den Film Der Präsident, Der Coup. Und selbstverständlich Clan der Sizilianer. Markus, bist du denn mit seinem Werk ein bisschen vertraut und welche Filme kennst du denn von Verneuil?
In der Theorie, nicht in der Praxis, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir fehlen da wirklich noch viele, vor allen Dingen auch wirklich der große Clan der Sizilianer, den ich in meiner prägenden Zeit irgendwie ausgelassen hatte, weil ich befürchtete, er mir nicht das bot, was ich damals haben wollte. Und das war viel Bewegung und viel Eskapismus. Aber mit voranschreitendem Alter und einem immer höheren Bedürfnis an Slowburn, wie man ja so schön sagt, werde ich um den in den nächsten Zeiten, nächsten Wochen, Monaten definitiv nicht rumkommen. Aber nein, ich bin mir der Wirkung des Namens Henri Verneuil durchaus bewusst, kenne aber viel zu wenig. Mhm. Schäme ich mich auch ein kleines bisschen dafür.
Ja, aber dafür ist ja der Podcast ja wenigstens da, dass man sagen kann, okay, wir können uns jetzt der Sache ein bisschen annähern und hier definitiv eine ganz klare Empfehlung für der Clan der Sizilianer. Das ist tatsächlich auch der erste Verneuil-Film, den ich gesehen habe. Ganz fantastisch, handwerklich super dicht, auch wieder, kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, mit einem wundervollen Score. Und ja, wann bekommt man dann eben halt diese Superstars des französischen Kinos alle zusammen? Ja, Jean Gabin, Alain Delon und Lino Ventura zusammen. Ganz tolles Ensemble. Und der Film startet eben halt auch mit so einer tollen Action-Szene. Also ganz dicke Empfehlung. Sollte man unbedingt auf der Pfanne haben. Ja, genau. Ansonsten, das Ganze basiert auf einem Drehbuch von Jean Labrode, François Weber und Henri Verneuil selber. Und den François Weber, den könnte man eventuell kennen. Denn der hat nicht nur Drehbücher geschrieben, sondern er hat auch ganz viel Regiearbeit geleistet für Filme, die bestimmt ein Großteil unserer ZuhörerInnen da draußen kennen könnte. Was kennst du denn aus seinem ganzen Werk von Weber?
Also der erste Film von Francis Weber, würde ich ihn jetzt nennen, aber wir wollen ja jetzt ja nicht klugscheißen, war aber kein französischer Film, sondern war ein Remake. Also mein erster Film von Francis Weber war 1989 das Bankentrio, das selbstgedrehte Remake eines eigenen französischen Erfolgsfilms, zu Deutsch Die Flüchtigen, mit Gérard Depardieu und Pierre Richard, im Remake mit Nick Nolte und Martin Short. Und dadurch war der Name mir eigentlich immer irgendwo ein bisschen ein Begriff. Also immer, er ist mir immer wieder vorgekommen und dann habe ich auch gemerkt, dass er für viele Sachen von Pierre Richard auch gearbeitet hat. Und ja, ist halt so ein Urgestein der französischen Komödie der 70er Jahre. Also wer vielleicht einen Film namentlich nicht kennt, hat garantiert schon mal den einen oder anderen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nebenbei mal mit wegschnabuliert.
Der hat auch die Drehbücher geschrieben für unter anderem Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh, Die Filzlaus, Der große Blonde kehrt zurück, Adieu Bulle. Dann hat er auch Daddy Cool, vielleicht erinnert man sich noch, amerikanische Komödie mit Gérard Depardieu. Der Boss hat er auch noch geschrieben und der hat aber auch die literarischen Vorlagen gegeben für Buddy Buddy. Der Spielgefährte, Reine Glückssache, The Birdcage, Ein Vater zu viel und Dinner für Spinner. Wer kennt ihn nicht? Genau, also ganz schön viel da auf seinem Tablett. Genau, die Produktion, da kommen wir vielleicht auch einem Thema sehr nah, was wir heute auch ins Zentrum rücken, nämlich Jean-Paul Belmondo ja selber, denn der hat hier die Produktion auch selber gestemmt. Sprich also, wir reden hier wirklich von einem wirklich Belmondo-Film, kann man eigentlich fast sagen.
Selbst vollkommen unter seiner Kontrolle befindliches Star-Vehikel.
Correcto mundo. Werden wir noch drauf eingehen. Dass Ennio Morricone hier in unserem Podcast schon wieder auftaucht, scheint kein Zufall zu sein, aber die Kollaboration zwischen Henri Verneuil und ihm war schon sehr lang. Also die haben eigentlich fast an jedem Film gemeinsam zusammengearbeitet. Und als ich den Score gehört habe, musste ich wirklich, hatte ich ganz starke Erinnerung an Touchables. Also bei Untouchables hat er sich sehr, sehr, sehr an sich selber eigentlich bedient aus seinem Schaffen 70er Jahre. Und ich weiß ja nicht, wie es dir so geht, aber ich habe immer das Gefühl, Ennio Morricone, trotz seines Statuses, hat gerne sich bei sich selbst bedient im Laufe seines Schaffens.
Naja, selbst Plagiat ist ja kein, ist ja kein Verbrechen, und man bleibt ja seinem eigenen Stil immer so ein bisschen treu. Eher fällt mir dann immer in der Zeit dann auf, dass Morricone Geniestatus, den er ja durchaus auch zu Recht besitzt, auch hat, aber auch so Phasen hatte, wo er sich auch noch sehr zurückgehalten hat. Also es gibt viele Arbeiten, gerade späte 70er, frühe 80er, in denen er quasi nur ein oder zwei Stücke vielleicht für einen Film komponiert hat und die quasi in Dauerschleife ständig wiederverwendet wurden. Und das war ja hier auch der Fall. Also das Hauptthema kommt immer mal wieder, passend, meist passend eingesetzt, aber egal, ob es jetzt eine Spannungsspitze, eine Actionszene oder ein Herleiten von einer Verbindung quasi jetzt irgendwo ist von zwei Szenen, es ist immer dasselbe Stück gewesen. Ich frage mich immer, ob das bewusst gewählt wurde oder ob Herr Morricone einfach sagte, hier, nehmt das und guckt, was er damit macht.
Mhm. Ja, also werden wir nachher noch ein bisschen drüber reden. Der gute Mann hat hier dieses, naja, Titelthema, vielleicht noch so zwei, drei andere Score-Elemente mit beigefügt. Mhm. Viel ist es ja gar nicht. Wir haben ja auch ganz viel Musikeinsatz, aber das werden wir dann auch noch thematisieren. Und an der Kamera haben wir Jean Panzer. Ich bin überhaupt nicht sicher, ob er diesen Namen richtig ausspricht. Du kannst mich gerne korrigieren. Wie würdest du ihn aussprechen?
Ich würde da sehr nahe kommen. Also ich würde da auch bleiben, ja. Jean Panzer. Bevor ich mich noch lächerlicher mache, höre ich lieber auf.
Ja, der Mann hat auf jeden Fall sehr häufig mit Verneuil zusammengearbeitet und ist halt kein Unbekannter in Frankreich. Ich kenne tatsächlich aber aus seiner Filmografie nicht sehr viel. Also tatsächlich nur die, die mit Verneuil gemacht hat. Und ich muss gerade mal schauen, Casanovas Rückkehr, nie gesehen zum Beispiel. Also,
aber in den 70ern auch viel Belmondo-Filme. Also ich sehe gerade Der Unverbesserliche, Der Greifer, Körper meines Feindes sind ja alles Belmondo-Produktionen. Da scheint auch eine gewisse Verbindung zu herrschen, würde ich mal behaupten.
Genau.
Und Kameraarbeit ist ja nun mal auch hier in diesem Film ein wichtiges Element. Auch das ist ein Punkt, den du wahrscheinlich nachher gerne nochmal hervorheben wirst. Mhm. Und ich glaube, an Belmondo war sich bewusst, dass er da jemanden hat, der wusste, wie er ihn auch gut in Szene setzen kann. Oder auch das einfängt, was er gegeben hat oder was er vorgeführt hat.
Mhm. Schnitt: Pierre Gillette und Henri Laneux. Und damit haben wir es denn für heute. Kommen wir mal ganz kurz noch zur Besetzung. Wir haben schon im Vorgespräch festgestellt, dass wir einen Großteil dieses ganzen Casts nicht wirklich kennen. Also ich kenne tatsächlich wirklich niemanden außer Jean-Paul Belmondo. Ist es Zufall, Markus?
Wenn du möchtest, dass ich spekuliere, dann würde ich sagen, ist das garantiert kein Zufall. Denn du hast schon gesagt, Belmondo hat die Produktion übernommen. Und wenn man sieht, wie er sich hier selbst in Szene setzen lässt, wie sehr dieser Film um ihn ja quasi sich bewegt und dreht, war da wahrscheinlich auch schon der Gedanke gewesen, da wenig Spielraum anderen neben ihm zu lassen. Mit Ausnahme vielleicht des Hauptantagonisten, der ja auch schon eine gewisse Präsenz mitbringen sollte. Aber da hat man mehr, würde ich behaupten, mehr auf einen Charakter denn auf einen großen Namen gesetzt. Es gibt so zwei, drei Gesichter im Laufe des Films, die ich kenne, wo ich jetzt wenig zuordnen könnte. Also sein Vorgesetzter ist mir vom Gesicht her sehr bekannt gewesen. Das dürfte der gute Jean-Martin gewesen sein. Also auch ein versiertes Charaktergesicht aus vielen Produktionen aus der Zeit. Und nennen wir es mal den zweiten Antagonisten des Streifens. Der dürfte im Hauptamt, glaube ich, Stuntman gewesen sein in so vielen französischen, italienischen Produktionen, in denen ich ihn gesehen habe, in denen er in erster Linie durch Scheiben geworfen wurde oder mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Und was anderes, für was anderes ist er hier in diesem Film ja auch eigentlich nicht verwendet worden.
Mhm. Obwohl ein sehr markantes Gesicht hatte, ja.
Giovanni Claffriglia, also scheint ein Italiener gewesen zu sein.
Genau, war ein Italiener und der erinnerte mich irgendwie ein bisschen auch an Henry Silva ein bisschen.
Ja, so sind ähnliche Gesichtszüge, aber ich schaue gerade oder ich sehe gerade, wird auch kreditiert als italienischer Stuntman und Schauspieler. Also ich denke mal, der hat sein Geld in erster Linie dadurch verdient, in Italo-Western vom Pferd zu fallen.
Mhm. Und ist wahrscheinlich auch drin, denn das Ganze ist natürlich auch eine französisch-italienische Produktion und da müssen natürlich auch ein bestimmter Prozentsatz an italienischen Menschen vor und hinter der Kamera zu Werke gehen. Mhm. Okay, also von meiner Seite aus, ich habe jetzt tatsächlich zum Cast wirklich nicht so viel zu sagen. Wenn du da nichts hast, würde ich sehr gerne in die Zusammenfassung der Geschichte gehen.
Ich lausche.
Alles klar. Ich habe sie mir wieder aus der Google-Suche entnommen. Ich denke, die wird wahrscheinlich auch ausreichend sein, aber darüber wird noch zu sprechen sein. Ich verlese. Ein Mörder namens Minoche hat zahlreiche Frauen auf dem Gewissen. In Briefen an die Presse und die Polizei gibt er sein Motiv preis. Er will die Welt von sexuellem Schlamm bereinigen. Während Kommissar Letellier bei den Ermittlungen gegen Minoche nur langsam vorankommt, taucht der Gangster Makuchi in der Stadt auf. Von Rachegelüsten getrieben, bricht der Kommissar die Verfolgungsjagd mit dem Frauenmörder Minoche ab, um schließlich Makuchi zu fassen. Ein schwerer Fehler. Punkt, Punkt, Punkt. Soweit das ist vielleicht so ein Drittel des Films, vielleicht, wenn überhaupt.
Ja, ist nicht schwer eine Struktur zu fassen, das Ganze. Der Film läuft halt doch deutlich episodenhafter ab, als man es vielleicht in der Zusammenfassung unterbringen kann.
Mhm. Vielleicht machen wir einfach mal den Sprung. Ich habe hier zwar noch eine filmhistorische Einordnung, die würde ich vielleicht aber hinten ranstellen. Lass uns doch mal ganz kurz gleich über das Drehbuch und die Story selber sprechen. Denn was viel sich auch in der Rezeption wiederfindet, ist ja die sehr eigene, also im eigenen Aufbau der Geschichte. Sprich, dass wir es hier mit zwei Antagonisten zu tun haben, mit zwei zusätzlichen Handlungssträngen und es dreht sich zwar alles um Jean-Paul Belmondo, aber er wird hier sozusagen mit ganz vielen Problemen und Konflikten beworfen und das wirkt manchmal ein bisschen willkürlich. Ganz besonders eben halt auch, dass es zwei Antagonisten im Film gibt und vor allen Dingen auch ab der Mitte, dass dann des Films auch gar keine Rolle mehr spielt, was dann eben halt mit diesem, wie heißt er, mit dem Mercucci dann eben halt auch ist. Und da wollte ich dich vor allen Dingen auch mal fragen, du hast ja den Film ausgesucht und lebst ja auch schon viel lange mit dem Film. Wie ergeht es dir denn da mit dieser Story? Wie nimmst du das für dich wahr?
Anfangs ein bisschen problematisch, also wirklich nur anfangs ein bisschen problematisch, weil ich ja nicht so genau verstehe, was der Film jetzt eigentlich genau von mir will, weil er ja doch sehr zielgerichtet mit einem herbeigeleiteten Mord an dieser jungen Dame beginnt und wir uns dann minutenlang also mit dieser zweiten Jagd nach diesem Bankräuber dann auch auseinandersetzen müssten, die ja dann doch mehr ist als nur, wie soll ich sagen, ein Character Development, mit einer Rückblende eingeleitet wird, um Belmondos Figur so als harten Hund, als nicht aufzuhaltenden Ermittlungsmaschine darstellen zu können. Mhm. Und sie pumpt ihn ja dann doch mit Zwielichtigkeiten ein bisschen auf. Also, dass er doch so zielgerichtet ist, dass ihm andere Sachen vollkommen egal sind und er lieber das tut, was er für richtig hält. Und ich war und bin und nach wie vor, und ich sehe das auch als Stärke mittlerweile so ein bisschen, dahingehend ein bisschen irritiert, dass mir Belmondo gar nicht so sympathisch erscheint, wie ich es eigentlich gewohnt bin und wie ich es eigentlich von ihm sehen wollte, auch bei meiner Erstsichtung, der ihn ja eher als den lockeren Halotri gekannt hat. Also er wird viel auf der Charakterebene geboten, ohne dass der Charakter ausgeleuchtet wird, denn er zeichnet sich durch seine Taten aus und nicht durch das, was vielleicht im Hintergrund irgendwo wabert, weil das wird mir nicht gezeigt.
Hm. Ich Du hast gerade schon einen Punkt gebracht, der Film setzt sozusagen so tonal gerade am Anfang mit diesem mit dieser bedrohlichen Stimmung da in dem Haus ein, wo die Frau erstmal Telefonterror bedroht wird und dann halt auch stirbt, was ja bei mir eine Erwartungshaltung erstmal auslöst. Und dann macht der Film was ganz was anderes. Also er geht in eine ganz andere Richtung, zeigt uns den Belmondo sozusagen einfach, also ich will, also wir lernen hier den Charakter kennen und das ist auch eine sehr, wie ich finde, auch ikonische Szene in diesem Film, wo die in dieser Kaschemme dort sind, in dieser Kneipe, Taverne, was weiß ich, was das ist, wo unten im Keller sich ganz viele illegale Einwanderer finden, die dort sozusagen untergebracht sind. Und dort sehen wir halt auch, mit welchen Mitteln er arbeitet und das finde ich ganz gut, um die Person erstmal zu charakterisieren. Und dann geht es allerdings um jemanden anderen, sprich also um diesen anderen Ganoven. Und es wird, wie ich finde, hat einfach ein bisschen so viel Zeit einfach nur dafür aufgebracht. Also das, da scheint der Film nicht fokussiert zu sein, aber ich habe das Gefühl, das ist bewusst so gemacht, um den Film A noch ein bisschen auf Länge zu bringen, also ein bisschen mehr erzählen zu können. Also ich meine, wir können das ja gleich nochmal festhalten, also der Film ist ja ein Star-Vehikel für eben halt den Jean-Paul Belmondo. Der hatte damals einen Superstar-Status schon inne. Der war der riesengroße Star der Nouvelle Vague und hat sich in ganz vielen Filmen seit den 60ern bis hier 75 so verdient gemacht und den wollten Leute sehen und der Film war ja auch ein Riesenerfolg. Das sind ja 850.000 Leute, sind da ja einfach ins Kino gegangen und das musst du ja erstmal bringen. Also so einen riesengroßen Erfolg und da scheint mir das einfach nur logisch zu sagen, gerade bei drei Drehbuchautoren, dass dann der Belmondo sagt, wir müssten das immer noch ein bisschen erweitern, da müssen noch ein paar mehr Szenen rein. Das ist natürlich selbstverständlich Kaffeesatzleserei, aber aus dem merkwürdigen Aufbau finde ich das schon durchaus schlüssig.
Du gehst jetzt auf die Star-Persona Belmondo ein, ich würde es jetzt aus der Charaktersicht jetzt mal ein bisschen betrachten, denn du kriegst ja unsere Hauptfigur gezeigt als das, was sie ist. Einfach ein Profi, aber ein emotional arbeitender Profi bei der Arbeit. Er hat ja sonst sowas wie eine echte Backstory, kriegen wir ja nicht. Über sein Privatleben kriegen wir ja gar nichts erzählt. Es wird, glaube ich, in einem Halbsatz irgendwo mal erwähnt, dass er wechselnde Frauenbekanntschaften mal hat. Aber das ist wirklich nur ein Halbsatz. Mehr hast du nicht. Dieser Mann scheint wirklich nur für den Job und seine persönliche Einstellung von Recht und Unrecht ein bisschen zu leben und zu agieren. Und dafür nimmt der Film sich gerade in diesem Moment doch sehr, sehr viel Zeit, das auch schon darzustellen. Denn was haben wir denn? Er findet diese illegalen Einwanderer in diesem Keller. Sein Partner wird leicht verletzt bei einem Angriff mit einem Messer, weil diese Herrschaften da unten natürlich stark verängstigt sind. Und du kriegst ihn aber gleich als harten, aber gerechten Hund zu sehen, weil er ja keinem der Menschen da unten in irgendeiner Form irgendwie einen Vorwurf macht, sondern im Gegenteil, er geht halt nach oben und nimmt sich den, ich nenne ihn jetzt mal den Schleuser, der da, der sie da oben quasi verwaltet, nimmt sich den zur Brust, was ihm dann natürlich auch sehr gut zu Pass kommt, weil er von dem ja auch bestimmte Informationen haben will. Auch nicht unbedingt die feine französische Art, aber wird halt gedeckt über die Schlechtigkeit der Taten dieses Schleusers. Und so kriegst du in dieser relativ langen Sequenz aber halt schon mal ein komplettes Charakterbild deiner Hauptfigur, deiner Figur, mit der du dich jetzt die nächsten anderthalb Stunden auseinandersetzen musst.
Ja, natürlich, es ist ein sehr gerissener Hund, der sein Ziel verfolgt. Allerdings, es gibt im weiteren Verlauf aber wirklich nichts, und da hast du es auch schon gesagt, nichts, was der Person richtige Tiefe gibt. Wo kommt der her? Warum entscheidet er sich in bestimmten Situationen so und so und warum ist er eher der Westernheld anstelle des Psycho-Cops?
Genau. Jetzt nimmst du die eigene Klassifizierung des Films, ja schon, die der Film sich liefert, ja vorweg. Also ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt und das war für mich ein richtiger Aha-Moment, so nach der Mitte des zweiten Drittels, würde ich sagen. Und wenn quasi ein Handlungsstrang aus dem Rest des Films schon abgekappt wird, möchte sich ja Belmondo, unsere Hauptfigur, eigentlich am liebsten aus dem Film verabschieden, weil das, was jetzt noch erzählt wird, ist ja überhaupt nicht sein Metier. Das interessiert ihn eigentlich gar nicht. Er möchte lieber Western als Action-Krimi. Und erklärt ja damit auch dem Publikum das Dilemma oder das, worauf er sich hier eingelassen hat. Hier sind die Leute drin, die einen Psychokrimi sehen wollen. Gleichzeitig sitzen vielleicht zwei Sitze weiter in deiner Kinoreihe die Leute, die Action und Spektakel haben wollen. Und man versucht hier den Balanceakt quasi beides für alle liefern zu wollen. Mhm. Und macht das halt am Anfang auch dadurch, quasi zwei Handlungsstränge aufzubauen, die jeweils eins von beidem abdecken wollen, bis es dann in der Mitte so kommt, dass sich beide Dinge quasi überkreuzen und das Ganze sich dann ein bisschen vermischt. Plötzlich ist unser Minosch eigentlich für den Psychokrimi-Part zuständig, muss aber auch da hier dann für die Action sorgen, weil Letté ihn dann verfolgt. Zeitgleich haben wir dann unseren Action-Part-Antagonisten, der dann aber plötzlich für die Suspense herhalten muss, wenn Belmondo sich dann dazu entschließt, ihn dann da zu verfolgen und mich das dann mit den Action-Elementen. Und das ist, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, warum ich diesen Film so mag, dass er diesen Balanceakt versucht. Und im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, die da sowas machen, natürlich will mir jetzt wieder bewusst kein Beispiel einfallen, die dann aber so ein bisschen scheitern oder sich zu stringent dann immer in Einzelelementen dann versuchen, eins nach dem anderen abzubauen und abzuarbeiten. Baukastentechnik, du hast ein Psychoelement, dann kommt eine Actionszene. Macht der hier genau das Gegenteil und haut dir in der Mitte dann quasi eine Actionszene um die Ohren, die all das auf einmal, alle Hauptfiguren, also alle Antagonisten, alle Elemente, die du haben willst, Suspense, Action, Stunts, Dramatik, auch eine gewisse Form von, ja, Character Development, weil du halt ihn wieder als berechnenden und kalten und präzisen Hund dann halt siehst, in diese 20 Minuten einwebt und dir keine Minute Zeit zum Atmen lässt. Und das sind so diese ganz großen positiven Elemente, die ich in diesem Film halt habe. Jetzt habe ich dir deinen Punkt wieder weggenommen, weil ich in Schwärmen geraten bin, aber.
Aber das ist gar nicht schlimm, weil du hast es ja eigentlich mehr oder weniger bestätigt, dass wir hier schon mit so einem Drehbuch haben, was im breiten Publikum zugeschnitten ist. Und da kann man natürlich auch gleich sagen, dass der Film hat die einzige große Absicht, kommerziell erfolgreich zu sein und Jean-Paul Belmondo hier ein Vehikel zu geben. Das ist sozusagen jetzt nicht der Auteurfilm von Verneuil, sondern hier steht dem Ganzen eigentlich Jean-Paul Belmondo eigentlich an, als wirklich als der große Mann im Hintergrund. Und mir ist jetzt auch bei der Recherche ganz viele Parallelen zum Beispiel zu Cobra eingefallen, also mit Sylvester Stallone, der da hier den, den Cosmatos als Regisseur eingesetzt hat, aber auch schon bei Rambo zum Beispiel, weil er wusste, der kann mir die Action eben halt bringen, der gibt mir das eben halt. Und Verneuil war zu der Zeit, gerade durch den Clan der Sizilianer, der große Handwerker. Also wenn man sich den Clan der Sizilianer angeschaut hat, zu welcher Zeit der rauskam, das ist schon sehr beeindruckend. Und dieser Film steht dem ja in nichts nach. Das heißt also, der hat sich sozusagen die Leute ausgesucht, mit denen er zusammen dieses Star-Vehikel halt auch bauen will. Und das will ich auch gar nicht das ist nicht negativ, will das auch gar nicht negativ darstellen, sondern das ist ja auch berechtigt. Ich meine, der Film war ja auch ein voller Erfolg. Nur sehe ich dann eben halt, dass dann doch schon, das hast du auch schon mehrfach gesagt, so ein bisschen dieses Baukastenprinzip, gerade im Drehbuch, wo man dann doch merkt, okay, der hat eben halt nicht diesen krassen roten Faden, denn es dreht sich nur um die Star-Persona Belmondo. Dadurch, dass er aber halt so charismatisch ist und spielt, der Charakter auch so, naja, oberflächlich gezeichnet ist, reicht es trotzdem aus, dass ich ihm folgen kann die ganze Zeit. Also, dass der Film funktioniert gerade wegen Belmondo sehr gut. Er ist halt konstant, wobei mir das Drehbuch dann sehr, 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 sehr viele Fragen halt einfach gibt. Also gerade wenn es jetzt auch um die Logik geht, einige Figuren tun, also gerade Handlung eben halt auch. Und vielleicht hier mal ganz kurzer Sprung zu dem Main Villain, also dem Hauptbösewichten dieses Films, der Minosch. Ich finde den zum Beispiel, also auch wie das inszeniert ist, ich finde den tatsächlich ziemlich blass. Und es ist offensichtlich, dass wir schon als Zuschauer wissen, dass er das halt auch die ganze Zeit ist. Mir fehlt da so ein bisschen so dieser, also den Suspense-Moment gibt es schon, aber der verpufft auch irgendwie. Ich finde das auch alles sehr konstruiert, wie man dann ihm auf die Schliche kommt, mit diesem falschen Auge. Das wirkt mir alles sehr konstruiert. Und ich glaube, das hätte alles ein bisschen Das hätte tatsächlich ein bisschen effektiver sein können, hätte man sich da auch ein bisschen mehr drauf konzentriert und diesen anderen Handlungsstrang mit diesem Gangster, den er da verfolgt, einfach weggelassen. So will beides nicht richtig funktionieren. Rein weg von der Geschichte. Aber du hast ja schon gesagt, dass du das ein bisschen anders siehst jetzt mittlerweile auch in der Mehrfachsichtung.
Ich will dir recht geben, das mit großer Raffinesse hat die Jagd nach Minosch wirklich gar nichts zu tun. Ich meine, er wird am Ende zur Strecke gebracht aufgrund seiner eigenen, ja, Blödheit wäre zu viel gesagt, seiner eigenen Instabilität, würde ich jetzt mal sagen, weil er sich jetzt zu mehreren Sachen hinreißen lässt, die er einfach, hätte er einmal tief durchgeatmet, hätte sie unterlassen, hätte man ihn wahrscheinlich nie bekommen. Man bemüht sich, oder ob es jetzt Desinteresse ist oder mangelndes Feingefühl oder einfach zu wenig Interesse, sich vielleicht auch mal mit den Hintergründen solcher Figuren auseinanderzusetzen, weiß ich nicht. Denn wie du sagst, er ist relativ blass. Er hat nur seinen Hass auf, wie soll ich sagen, ihr Leben genießende Frauen halt entwickelt. Und das muss als Motivation reichen. Bekommst du ja selbst diese, weder Minosch noch Belmondo noch sonst irgendjemand bietet dir dann irgendwann mal einen Subkontext. Also du bekommst ja auch wirklich nichts von Minoschs echter Vergangenheit erzählt. Dafür kriegst du aber pflichtschuldigst am Ende des Films, wenn es dann zum großen Geiseldrama nochmal kommt, um da auch nochmal drauf einzuweisen, welche Elemente dieser Film hier alles bedient, von der Killerjagd zum Actionfilm, zum Geiseldrama und so weiter, kommen wir noch hin. Dann pflichtschuldigst eine Radioshow eingespielt wird, in der ein Polizeipsychologe in 3 Minuten einfach mal erzählt, was bei solchen Menschen meistens offenbar in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, damit auch der letzte Zuschauer versteht, ah, deswegen macht er das. Und das ist einfach nur dazu da, damit keiner hinterher Fragen stellt, die man eigentlich gar keine Lust hat, sie beantworten zu wollen. Lustigerweise war die Szene in Deutschland nie dabei, weil das ist in der deutschen Tonspur die einzige, die dann auch noch im Originalton lief. Also in Deutschland bist du damals noch ratloser aus dem Kinogang, sofern du dir Gedanken darüber gemacht hast. Ich gebe dir dahingehend recht, dass er etwas blass in seiner Motivation ist. Dafür sprechen die Taten aber genug für sich, dass du Antipathie gegen ihn, also gegen seine Taten entwickeln kannst und seine Gefährlichkeit einzuschätzen weißt, weil er ja unberechenbar ist und du nicht genau weißt, wer wann wieder sein nächstes Opfer sein wird. Aber letzten Endes willst du nur das sehen, was du am Ende bekommst. Und das ist ein Halotri wie Belmondo, der dem Bösen das gibt, was er laut des Publikums, das sich bis dahin dahingehend hat manipulieren lassen, auch sehen möchte.
Da bringst du einen guten Punkt schon an. Also gerade damals zu dieser Zeit, der Polizeifilm war ja riesengroß. Also Thrillerstoffe, Paranoia-Stoffe, Krimis, Giallos. Das sind die Stoffe, die damals beliebt und gefragt waren und mit denen man Geld machen konnte. Weswegen es so gar nicht abwegig ist. Was ich wiederum spannend finde, ist tatsächlich die Tatsache, Belmondo hat ja schon so ein Charisma und der hat auch so einen verschlagenen Humor. Und diesem Film fehlt eigentlich gänzlich dieser ganze Humor. Also der hat vielleicht so die ein oder andere sarkastische Spitze drinne, aber so richtig Humor hat er nicht. Und ich habe den Film, nachdem ich mich fast schon gefreut habe, dass Rainer Brandt wieder synchronisiert, dann doch für die französische Version entschieden habe, festgestellt habe, das erste Mal auch bei Mondo in seiner Originalstimme mal gehört, dass die gar nicht so sonor ist, dass der eher eine sehr weiche Stimme inmitten eben halt auch hat. Und das machte irgendwie eine ganz andere Figur in meinem Kopf. Und da habe ich auch gemerkt, dass das doch relativ humorlos ist. Du bist ja jetzt natürlich mit der deutschen Version ja auch sozialisiert. Wie nimmst du das da wahr mit dem Humor in dem Film?
Der Humor speist sich wirklich nur ja aus Belmondos ja jungenhaften, bubenhaften Charme, den der Mann einfach hat, weil er hat ja nun mal so ein Lächeln, egal was er gerade macht. Mir wird immer das Gefühl vermittelt, dass er da das Ganze nicht so wirklich ernst nimmt, auch wenn er auf der Tonspur immer ganz andere Sachen dann auch behauptet. Also er ist schon sehr triebgesteuert, denn rational unterwegs, und das wird halt durch sein ja charmantes Lächeln, das er nun mal hat, egal was er irgendwo tut, immer unterstrichen. Also, und die deutsche Synchro, die ja noch kein Rainer Brandt auf der Tonspur ja bietet, sondern ich habe den Namen leider nicht mehr zur Hand, die bleibt da aber offenbar relativ nah an der Vorgabe. Also ein paar Wortspielchen sind noch mit dabei, aber es ist jetzt, da kommen keine Schenkelklopfer, keine Kotterschnäuzigkeit zum Vorschein, was aber auch im Kontext des Films nicht so wirklich gepasst hätte.
Rein tonal ist er schon etwas härter. Und ich würde da vielleicht auch ganz gerne an der Stelle mal so ein bisschen so in den Film reingehen, gerade was so die Inszenierung angeht. Und der Film ist schon recht hart, finde ich. Als ich ihn gesehen habe, war ich manchmal auch schon, ich musste laut auflachen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass wenn hier Schusswechsel ist, relativ schnell auch mal ins Gesicht geschossen wird. Da sieht man dann doch die einen Einschusslöcher in der einen oder anderen Stirn. Mhm. Die Blutpacken, die Päckchen, die spritzen hier nur so rum und das geht da ganz schön schnell her. Auch ist der Killer jetzt nicht gerade zimperlich. Da wird auch gut und lange drauf gehalten. Der hat schon einen sehr harten Gewaltgrad. Ich kenne mich jetzt gerade aus dieser Zeit mit dem Belmondo-Film nur bedingt aus. Also ich kenne vor allen Dingen so gerade Ende 70er, Anfang 80er seine Werke. Die waren alle schon ein bisschen glattgebügelt. Der scheint mir ein bisschen rauer zu sein. Oder irre ich mich da an der Stelle?
Denke ich mir, das ist wahrscheinlich der italienische Einfluss, der es ein bisschen rauer gemacht hat. Aber nein, stimmt schon. Also Belmondo war in der Zeit jetzt nicht unbedingt in so drastischen Filmen. Sie waren eigentlich schon immer, wie gesagt, familienfreundlich hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also er hat sich ja dann Mitte der 60er bis in die 70er rein ja schon sehr auch im pendelnd immer zwischen ernsten, dramatischen Gangsterstoffen wie Borsalino oder so, dann gleichzeitig aber halt auch zu locker leichten Unterhaltungsfilmen wie Abenteuer in Rio oder Le Magnifique gearbeitet. Da war wenig grimmiges Thriller-Genre mit dabei. Das kam ja dann erst dann danach. Aber auch da war ja immer so seine charmante Bubenhaftigkeit im Vordergrund. Und genauso da hat sich das halt auch meistens dann in der Gewaltdarstellung dargestellt. Also er war nicht unbedingt, meines Gefühls nach, nicht unbedingt dafür bekannt, dass es mal drastisch wird. Was ich halt an dem Film dann hier so mag, das ist diese unmittelbare Giftigkeit. So wie du halt sagst, ja, der ist plötzlich, da wird einem ins Gesicht geschossen. Aber das kommt auch so schnell und unvermittelt. Das ist ein Treffer in die Stirn, Person fällt tot um, das wird nicht zelebriert, das wird auch nicht, es wird nicht ausgeweidet oder so, dass da ein sensationslüsternes Publikum auf seine Kosten kommt, sondern es ist halt hart, drastisch und rau und das kommt nun mal so vor. Gerade dieser Schusswechsel vor der Bank, der ja als Rückblende eingearbeitet wird, der ja dann auch in der Verfolgungsjagd endet, wenn Belmondos Kollege an- oder sogar erschossen wird und er dann halt wirklich von seinem Verfolgungswahn getroffen, einfach nur noch das Steuer in die Hand nimmt und den Typen dann weiterverfolgt. Das hat schon so eine kalte, raue Art. Ich wollte jetzt kalte Reuigkeit sagen, aber ich glaube, bereut hat da keiner irgendwas von dem, was er getan hat. Mhm. Aber du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Es ist kein Zelebrieren. Wir sind es gewohnt, dass entweder eine Leiche noch lange am Boden liegt, dass das Blut auffließt, damit auch jeder merkt, hier fließt der Lebenssaft, oder wir nutzen Zeitlupen oder man lässt jemanden lange im Kugelhagel vor sich hinsterben. Also er stirbt dann nicht nur einer Kugel, sondern es müssen wirklich mehrere sein. Nein, hier wird getroffen und wer getroffen wurde, ist tot.
Genau, es wird halt nicht zur Schau gestellt. Also es ist nicht so wie beim Giallo halt gerne so dieses Exploitative, dieses wirklich zur Schau stellen. Das fehlt hier halt komplett. Es wird aber nicht nur angedeutet, sondern es wird schon gezeigt, aber es ist halt kurz, um hier sozusagen die Fallhöhe nochmal klar zu machen. Leg dich nicht mit dem Typen halt an. Und ich finde, der Film ist ziemlich geschickt eigentlich da drin, rein visuell diese Geschichte zu erzählen, auch ein bisschen gerade storyseitig vieles zu kaschieren. Denn da liegt wirklich die ganze Stärke und Strahlkraft von diesem Film, wie der Film inszeniert ist und vor allem wie der choreografiert ist. Also da kommt dieses Zusammenspiel aus Kamera, Schnitt und diesem Staging, das kommt so gut zusammen, es vermittelt so eine konstante Bewegung. Dieser Film hat relativ wenig Ruhemomente und ist so wie in einem Fluss. Und der ist dadurch so dynamisch und der wirkt halt wirklich so gut choreografiert, kann man sagen. Also man kann sich den wirklich anschauen und das ist absolut flüssig.
Ich würde den Begriff durchkomponiert verwenden.
Mhm.
Ich kann allen zustimmen, was du jetzt gerade gesagt hast, aber wie du sagst, das ist auch, ich habe ja am Anfang mal gesagt, er ist episodisch in seinen Figuren, wir haben uns schon drüber unterhalten, ich denke, da wollen wir dann auch hin, es gibt ja dann nochmal so einen Block, in dem Belmondo ja dann auch Sympathie zu einem vermeintlichen Opfer dann aufbaut, der wirkt ja auch wie im Baukasten quasi reingeschoben, aber trotzdem, er wirkt maßgeschneidert an diese Stelle angelegt, weil sie ein Ziel verfolgt oder er erklären soll, warum Belmondo später das tut, was er tut, nachdem du ihn eine Stunde bei anderen Sachen halt beobachtet hast. Und da will mir halt der Begriff durchkomponieren. Das wirkt wie an einer Perlenkette aufgereiht, wirklich eine Kette auf die, oder eine Kugel aufs Band aufgeschoben nach dem anderen, dass du genau weißt oder dem genau folgen kannst und es von links nach rechts einfach durchschauen, anschauen kannst.
Ich würde noch mal ganz kurz das mit dem Storyaufbau würde ich vielleicht noch ganz kurz beiseite schieben, sondern vielleicht noch mal das Visuelle noch mal aufgreifen, weil ich das schon auch gerade für die Zeit, für einen europäischen Film, das ist schon sehr, sehr, sehr waghalsig, was da eigentlich ganz genau passiert. Und ich hatte es schon gesagt, schon zu Eingang, der Film heißt ja nicht ohne Grund Angst über der Stadt. Es passiert ja ganz viel auf den Dächern da oben. Und das sind ein paar Kameraeinstellungen, die wirklich vermuten lassen, die haben da oben auf den Dächern dort Kameras positioniert. Das ist nicht nur im Studio mit Rückprojektion passiert, sondern die waren da oben und haben da tatsächlich den Bombardier da rumtanzen lassen. Beziehungsweise er da rumgetanzt. Und das sind teilweise so fantastische Einstellungen, die wirklich da Tiefe zeigen, wie also die echte Fallhöhe auch zeigen. Da wird es einem wirklich Angst und Bange. Und der Film ist dahingehend so gut choreografiert. Die Anschlüsse, die passen. Der Regisseur hatte hier ganz klar zusammen mit dem Kameramann eine Vision, wie sie das einfangen können, wie sie die Szenen auch auflösen können. Und das ist so auf so einer handwerklichen Ebene, finde ich das ganz fantastisch. Weil ich nie das Gefühl habe, okay, das ist jetzt ein Establishing-Shot von ein bisschen weiter weg, wo man nicht so genau sieht, ob das jetzt ein Stuntman oder Bemondo ist. Dann haben wir jetzt einen Anschluss-Shot. Hier kann man schon sehen, dass das im Studio ist, mit einer Rückprojektion gemacht, um den Hauptdarsteller nicht zu gefährden. Nein, das ist wirklich da oben gedreht. Und die werden sehr wahrscheinlich natürlich ein Gerüst oder irgendwas noch davor gebaut haben und beim Framing aufgepasst haben, dass man jenes eben halt nicht sieht. Also die Kamera macht jetzt keine Bewegung sozusagen über diesen Abgrund hinaus. Und trotzdem reicht es aber bei mir aus, um klar zu machen, scheiße, da läuft wirklich da oben lang. Und wenn der hier mit seinen, mit diesen flachen Schuhprofilen, diese Schuhe, die der immer haben, auf diesen Dächern rumlaufen, ich hatte mehrfach diesen Gedanken, Mensch, zieh dir wenigstens die Schuhe aus, da musst du da nicht so oft ausrutschen. Schon allein das gibt halt ganz viel Suspense. Und da zieht der Film wirklich die ganze Spannung aus solchen Verfolgungsszenen, zieht er raus, aber eben halt auch auf den Dächern von U-Bahn.
Und es ist so eingefangen, dass ich nie das Gefühl habe, es soll effektheischend sein. Also gerade diese Kraxelei von einem Balkon zum anderen zu Beginn, die du geschrieben hast und wo ich auch mich immer amüsieren musste, weil du hattest mir gesagt, wann du dir den Film angucken wirst und dann habe ich plötzlich eine SMS von dir bekommen oder eine WhatsApp-Nachricht von dir bekommen, habe ich denn schon erwähnt, dass ich Höhenangst hatte und ich wusste genau, in welcher Szene im Film du dich jetzt gerade befinden wirst. Ich muss wirklich lachen. Aber gerade diesen Moment, den du da hast, es wird nicht effektheischend, es wird keine Musik drüber gelegt, die es überdramatisch macht. Im Gegenteil, die Szene ist komplett tonlos. Die wird gefilmt, auch unter anderem von der Straße hinweg. Also die Kameraleute stehen unten, halten von unten drauf, fahren nah ran, um zu zeigen, guck mal, hier hängt wirklich Bebel. Und dann fahren sie wieder zurück, um wieder zu beweisen, er ist immer noch dort oben. Alles ohne Schnitt, ohne erkennbaren Schnitt. Heute könnte man mit den technischen Mitteln vielleicht dran zweifeln. Ja, man wäre vielleicht ein bisschen skeptischer. 1974, als der Film wahrscheinlich gedreht wurde, würde ich das da was ganz anderes unterstellen. Auch mit dem Ruf, den Belmondo hat. Und das ist schon mal eine nette Duftmarke für das Spektakel, was du für den Rest des Films dann halt auch nochmal bekommen wirst.
Und ich bin tatsächlich dann auch immer begeistert, wie agil, wie sehr er sich in diese Szene gerade reinwirft, dass du auch wirklich siehst, er ist da, er ist präsent, der macht das jetzt hier. Der rockt das. Ich bin die Figur und ich spiele das hier wirklich. Natürlich, du hast es schön gesagt, wir zeigen euch das jetzt nochmal. Wir zoomen da jetzt mal drauf hin, um nochmal klar zu machen, dass es hier gerade echt was passiert. Aber dadurch hat der Film eine Eindringlichkeit, also das ist so dicht, so nah, wie es kein anderer Film in diesem Genre aus dieser Zeit hatte. Also das hat mir wirklich sehr gut gefallen und vor allem auch sehr imponiert. Also das ist wahnsinnig toll gemacht. Und lass uns mal ganz kurz über die U-Bahn reden. Es gibt hier in diesem Film sehr, sehr viele Stunts, die irgendwo oben stattfinden. Aber ich glaube, am beeindruckendsten ist ja wohl nach wie vor noch die U-Bahn, wo sich offensichtlich Belmondo auf einer fahrenden U-Bahn lang schlängelt, beziehungsweise er läuft erstmal auf zwei Beinen, bevor dann irgendwann, wenn es in das Tunnelsystem reingeht, dann sozusagen hinhaut. Wer jetzt hier an Speed denkt, der wahrscheinlich berechtigt, also Jan de Bont hat da hier wahrscheinlich den Film bestimmt mehr als 2-3 Mal gesehen. Mhm. Also ich habe mich sehr oft daran erinnert gefühlt, nur dass eben halt Angst über der Stadt ein paar Jahre vorher da war. Und ja, wir haben schon ein bisschen gefachsimpelt, ob diese eine Kameraeinstellung totale, wo man sieht, dass die U-Bahn über so eine Brücke in Paris fährt, ob das wirklich Belmondo ist an der Stelle. In den Umschnitten sieht man, dass es Belmondo ist, aber nur in dieser einen totale. Da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Du warst dir ziemlich sicher. Hast du gesagt?
Weil ich anfangs genauso wie du erst zweifelte. Ich so, ah, okay, das ist es. Und dann kam er immer näher und immer näher und die Kamera konnte auch immer, ihn dann immer näher einfangen. Und dann warf er sich dann hin, hat halt wieder hingelegt und die Kamera war immer noch drauf, immer noch ohne Umschnitt. Und wenn ich dann halt noch die Geschwindigkeit mit einbeziehe, was das ja auch, wie das ein Gesicht halt auch verzerren kann, weil die IMDb weiß zu berichten, man ist mit ungefähr 60 Stundenkilometern entlang gefahren und hat es dann angeblich in der Soundabmischung noch schneller darstellen lassen wollen, wobei ich sage, also 60 Stundenkilometer auf einer U-Bahn liegend mache ich nicht, wenn ich nicht mit allen Gliedmaßen doppelt und dreifach gesichert irgendwo bin und auch dann nur mit einer Mütze auf dem Kopf, damit ich mich nicht verkühle, auf dem Kopf. Reicht mir das, also ich nehme es hin, ich glaube es, ich will's, will es, vielleicht will ich es auch einfach nur glauben, aber meine Zweifel wurden halt während des Sichtens zerstreut und ich habe auch wirklich nochmal zurück und wieder vorgespult auf meiner Blu-ray und mir das nochmal angeguckt. Die Bildqualität ist jetzt okay, nicht kein Referenzmaterial, aber okay. Also ich bleib dabei, er war's. Du zweifelst, weil?
Weil es halt nicht klar erkennbar ist, das Gesicht. Das liegt einfach nur ganz klar an der Bewegungsunschärfe durch die Shutter-Enge.
Aber ganz kurz. Man hätte sich ja leicht damit behelfen können, dass er den Kopf wegdreht, aber er hält ihn ja die ganze Zeit in Richtung Kamera.
Wenn wir jetzt von dem gleichen Shot reden, ich rede wirklich von dem totalen Shot, wo man die U-Bahn oder S-Bahn von der Seite sieht, wo man ihn sozusagen im Seitenprofil langlaufen sieht. Und die einzige Einstellung, die etwas näher sein Gesicht erhaschen lässt, ist tatsächlich nur von der Seite zu sehen.
Es könnte sein, dass wir von zwei verschiedenen reden. Also genau, bei mir war die Kamera auch quasi, wenn du die Bahn drauf, links davon und hat ihn schräg oben aufgenommen. Kannst du dich da noch erinnern, wie das für dich war? Also wenn ich jetzt direkt vor der Bahn, wenn die Bahn auf mich zufahren würde, würde die Kamera links davon von schräg unten nach oben filmen.
Wir befinden uns schon im Film an der gleichen Stelle. Du musst dir vorstellen, ich stehe sozusagen, ich gucke auf eine Brücke. Mhm. Und auf dieser Brücke, die fährt sozusagen von links nach rechts, fährt sozusagen die U-Bahn. Und da gibt es einen ganz kleinen Zoom rein. Das heißt also, die Kamera trackt ihn, die macht also einen Schwenk die ganze Zeit, trackt ihn und zoomt ein bisschen dabei rein. Und dieser eine einzige Shot sozusagen, der aus einer Weitwinkel in eine, also aus einer Supertotalen in eine Totale reingeht, diesen Shot meine ich. Da ist es für mich nicht ersichtlich.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, da hatte ich auch gezweifelt, aber die war zu schnell vorbei, als dass ich es dann nochmal rekapitulieren wollte.
Genau, und das ist die einzige Szene, weil das ist auch die, ich sag mal so, die setzt sozusagen dann halt auch den Ton für alles, was danach kommt. Und alles, was danach kommt, das ist Belmondo. Das sieht man auch. Aber diese eine einzige Szene, also Einstellung in dem Fall, da hatte ich meine Zweifel. Jetzt natürlich die Frage an euch da draußen, um hier mal ganz kurz die Wand zu durchbrechen, wenn ihr da Hintergrundinformationen dazu habt, lasst uns ganz gerne mal zukommen. Ihr könnt übrigens auch ganz gerne für die Zuhörerinnen da draußen, die uns über Spotify hören, ihr könnt das tatsächlich sogar kommentieren in der jeweiligen Folge. Da gibt es also eine Kommentarfunktion. Könnt ihr auch mit reinhauen und ansonsten einfach ins Blog reinschreiben. Das wäre eigentlich ganz cool, weil, also ich habe jetzt nichts weiter dazu gefunden, weil ansonsten kann man wirklich sagen, der Belmondo, der hat hier seine ganzen Stunts alle wirklich selber ausgeführt und das ist ganz schön beachtlich, was er da tut.
Auf jeden Fall.
Markus, jetzt haben wir die ganze Zeit ganz viel über Stunts geredet und über die Star-Persona von Jean-Paul Belmondo. Allerdings hat der Film ziemlich viel Kritik bekommen und erhalten seinerzeit, also in der zeitgenössischen Kritik, Als aber auch heute. Heute kann man den Film auch immer noch kritisch auch beäugen. Ich habe mir beim Sehen des Films natürlich ganz klar, es ist ein Kind seiner Zeit. Die Rolle von Frankreich damals, ihr könnt ja gerne mal nachschauen, was da eigentlich so alles passiert ist. Da gab es schon viele nicht so schöne Sachen und der Film bedient natürlich dann halt auch die üblichen Verdächtigen. Sowas wie, der würde niemals den Bechdel-Test bestehen, dieser Film. Wie hier in dem Film allgemein mit Frauen umgegangen wird, entweder sind sie Opfer oder Sexobjekte und mehr ist hier auch tatsächlich nicht. Und der Film macht das auch natürlich auch durch das Narrativ des Killers noch klar. Du hast schon einen
Genau.
Einwand.
Ja, genau. Du hast ja schon gesagt, sie macht sie zu Sexobjekten, aber das ist ja auch handlungsimmanentes Element, weil das ja auch quasi die Opfer sind, auf die Minosch es ja abgesehen hat. Also man müsste es nicht, aber damit wird halt auch ein bisschen gespielt. Es wird dann durch eine Figur ein bisschen versucht aufzubrechen, die dann mal ein bisschen mehr Raum im Film bekommt, auch wenn ich es ein bisschen unglücklich finde, wie dieser Handlungsstrang am Ende aufgelöst wird, weil dann dadurch klar wird, dass es eigentlich nur dazu da gewesen ist, um Belmondos Figur dann ja die Rechtfertigung zu geben, zu tun, was er dann eben danach tun wird.
Genau, das heißt also tatsächlich finde ich das sehr, 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 sehr zynisch, vor allen Dingen auch dahingehend, dass, also ich will ihm jetzt keine misogyne Grundhaltung nachsprechen, aber auf jeden Fall ist er den Frauen allgemein nicht sehr wohlgesonnen. Die sind tatsächlich nur Mittel zum Zweck und eigentlich auch nur Opfer. Die Frauen, die hier tatsächlich selbstbestimmt durchs Leben gehen wollen, das auch sogar sagen, on record, die werden ja dafür bestraft durch den Killer. Ja. Also die eine Frau sagt ja sehr schön, nach dem Tod ihres Mannes möchte sie eben halt auch ja leben, ne? Und dafür wird sie dann eben halt auch bestraft. Und die eine Frau, mit der Belmondo da in Anführungszeichen anbändeln kann, ich finde diese Szene übrigens mit die schlechteste im gesamten Film, die ist super voller Fremdscham. Ich habe mit zu keiner Sekunde auch nur einen von beiden irgendwas geglaubt in dieser Szene. Ich fand die merkwürdig, also das war so richtig weird, sagt man. Und gerade sie, die dann jetzt den Bebe dann anbändeln, also versucht mit ihm anzubändeln, dass sie dann halt auch dann doch noch sterben muss, das finde ich dann schon ganz schön zynisch.
Ja, ich finde es schade, dass sie dann darauf angespielt haben, dass ihre Sympathie dann sogar weitreichender wäre als nur pure Freundschaft. Denn hätten sie es da auf dieser Ebene gelassen, hätte ich das vielleicht noch hingenommen. Weil ich habe vorhin davon geredet, dass mir der Fluss und die Komposition des Films sehr gut gefällt. Mit dieser einen kleinen Einschränkung. Ich weiß, wofür es da ist, um halt Bebels Handeln zu rechtfertigen. Ich bin auch eigentlich sehr dankbar, dass der Film mir da irgendwie eine Love Story oder so erspart, sondern dass ich mehr dieses präzise Gänsefüßchen, präzise Arbeiten eines Profis halt zeigen, der halt aber auch hier und da mal über die Stränge schlägt, aber halt in erster Linie für seinen Job halt da ist, also man einen Profi bei der Arbeit betrachten soll. Da hätte es mir persönlich, ich meine, ich muss jetzt über einen Film reden, den es ja so nicht gibt, aber mir hätte es gereicht, hätten die beiden sich auf eine gewisse Art und Weise vielleicht angefreundet, vor allen Dingen vielleicht die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, so nach dem Motto, ey, ich lebe mein Leben, ich treffe Männer, ich habe Spaß und so weiter. Was er ja, wie es mir in einem Halbsatz, ich habe vorhin schon mal gesagt, angedeutet wird, offenbar auch tut, in so einem Zwiegespräch mit seinem Partner. Also auch eine interessante Figur, die sehr in den Hintergrund gedrängt wird. Sein Partner, den sollte man vielleicht wenigstens nachher mal mit zwei Sätzen irgendwo nochmal erwähnen.
Machst du jetzt?
Ja.
Machst du jetzt?
Die beiden sind in erster Linie Arbeitskollegen und haben aber wohl auch darüber hinaus zumindest auch privat eine gewisse Verbindung zueinander und unterhalten sich auch kurz über private Beziehungen. Ich glaube, sein Partner ist sogar verheiratet, meine ich. Nee, sind beide auch in wechselnden Beziehungen, wird, glaube ich, als Kontrapart genommen. Hätte man das genutzt, um Belmondo und das Opfer, das vermeintliche Opfer, das er beschützen will, worauf er überhaupt keine Lust hat, weil es halt eben die langweilige Routine-Polizeiarbeit ist, von der er eigentlich nichts wissen will, denn er will lieber Westernheld, denn Psychocop sein, hätte man es darauf benannt, dass die beiden vielleicht einfach mal so 5 Minuten auf der Couch sitzen und sich unterhalten und dann irgendwann merken, ey, wir tun eigentlich beide dasselbe, hätte mir das schon vollkommen gereicht als Sympathieaufbau zwischen den beiden. Dass es natürlich daran endet, dass Belmondo mal kurz sein Hemd auszieht, sie ihn
Ja.
massiert und dabei dann merkt, was für ein toller Typ er dann doch ist. Es beißt sich mit dem, was ich in dem Film eigentlich so gern mag, eben dieses präzise Kühle. Und das hätte mir als menschliche Nuance vollkommen gereicht, wenn das bei freundschaftlichen Gefühlen geblieben wäre. So ist es dann dem Zeitgeist geschuldet, dem Drehbuchschreiben, dem Klischee, dem Bedürfnis des Publikums nach einer wenigstens angedeuteten Love Story oder sowas, die dann natürlich noch dadurch dramatischer wird, dass sie dann zum Opfer wird. Dafür ist das Element viel zu kurz, viel zu knapp, mhm. viel zu klein und viel zu reingebrochen. Aber da es auch nur kurz ist und wir danach wieder in den Modus wieder übergehen, den wir vorher über eine Stunde etabliert haben, halt jetzt nur dann darauf bezogen, worum es Belmondo eigentlich geht, zwar die Verbrecherjagd, nehme ich es als kleinen Störfaktor hin und lass mich davon dann halt nicht aus der Bahn bringen. Aber ja, als Kritikpunkt gebe ich dir da vollkommen recht.
Ja, also wirklich sehr merkwürdige Szene, hat mir wirklich keinen Spaß gemacht, hat mich rausgebracht und eine andere Szene und das wird auch ganz viel in der Kritik ja auch zitiert. Es geht um die Psychologisierung dieses Killers, sprich auch den sein Motiv und wie es uns präsentiert wird. Zum einen durch so einen Radiomoderator wird uns das ja teilweise ja präsentiert, dieser Radiopsychologe. Was ich super schwach finde. Also der Film gibt sich ganz viel Mühe, Dinge aufzubauen und hier wird uns das sozusagen im Vorbeiflug, während sozusagen noch andere Dinge passieren, wie sozusagen der Showdown vorbereitet wird, wird das dann da einfach so mit reingeworfen in diesen Film und hier gibt sich der Film überhaupt gar keine Mühe. Das will der auch gar nicht. Mhm. Und eigentlich brauche ich diese Psychologisierung dieses Killers auch überhaupt gar nicht, diese ganz genaue Erklärung, weil ich finde, das macht es dann auch kaputt. Das macht dann diesen Minosch vor allen Dingen auch für mich dann als Zuschauer eigentlich nur noch zu einer Karikatur. Ich nehme den nicht als bedrohlich wahr, für mich ist das eigentlich nur ein Spinner.
Ja, ein Spinner, der halt ein bisschen eskaliert, da bin ich dir vollkommen recht, aber wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt einfach an der Zeit liegt, dass man sich nicht mehr damit auseinandergesetzt hatte auf der gewissen Ebene, dass die Filmemacher daran kein Interesse hatten oder sowas. Aber es den Filmemachern hat es gereicht. Wir haben unseren aufrechten Kopf auf der einen Seite und den Gänsefüßchen-Freak auf der anderen Seite, den man ihn als Antagonisten entgegensetzen kann. Und seine Freakigkeit reicht schon, um ihm am Ende die Blödheit aus dem Kopf zu prügeln.
Gehen wir noch einen Schritt weiter. Der Film wurde auch damals schon als sehr reaktionär wahrgenommen. Und das stützt sich vor allem, auch wenn man ein bisschen sich mit der Trivia auseinandergesetzt hat, vor allem auf die Tatsache, dass dieser Film mitproduziert, also mitfinanziert wurde, und zwar durch die damals neu gegründete Spezialpolizei-Abteilung, was sozusagen das Pendant zur GSG 9 halt hier in Deutschland wäre. Die haben den mitfinanziert. Dadurch, dass der Film, was Polizeiarbeit betrifft, hier sehr positiv ist auch vieles glatt bügelt, ich finde schon, dass die hier relativ gut wegkommen. Der Chef darf es gleich mal ein bisschen blöde brubbeln, aber am Ende gibt es halt auch nur so ein paar versöhnliche Worte. Hier fliegen ziemlich viele Kugeln. Es wird angedeutet, dass Belmondo hier mal strafversetzt worden ist, aber er darf trotzdem mit Pauken und Trompeten wieder zurückkommen, um dann den Minosch dann auch zu jagen zu können. Ich finde, dass dieses Bild, was dann hier dort gezeigt wird von Polizeiarbeit, eher so comichaft ist.
Ja. Ist es so polizeifreundlich? Okay, der Cop rettet den Tag, kann man so betrachten. Dafür passieren aber über den Film hinweg viel zu viele Sachen, die man ihn ja gedeihen könnte. Beginnt schon gleich zu Beginn bei der Szene, in der die Dame sich über den Telefonterror beschwert, wo sie natürlich beschwichtigt wird, das kriegen wir hier ständig und so weiter, ja, möchte ich glauben und so weiter, lässt sie aber letzten Endes nicht gut dastehen, weil halt niemand geschickt wurde und sie ist 5 Minuten später tot. Dann sehen wir ja unseren Supercop in der Rückblende beim Rumballern mitten bei diesem Banküberfall, wo haufenweise Passanten drumherum rennen. Gut, wir kriegen nicht erzählt, wie es da hingekommen ist und durch die Charakterisierung dieser Bankräuber soll ich wahrscheinlich glauben, die sind rausgekommen und haben dann angefangen rumzuballern und die anderen haben sich nur gewehrt. Trotzdem, man war eher damit beschäftigt, den Jungs Kugeln in den Leib zu schießen, als vielleicht die Passanten erstmal aus der Schusslinie zu bringen. Belmondo, er mag der Straight Man sein, entscheidet sich bei der Flucht nach Minosch, bei dieser ellenlangen Verfolgungsjagd. Ich meine, er hat unmittelbar davor eine Leiche auf dem Boden liegen sehen und hat sich dann zur Flucht entschlossen und verfolgt ihn und nimmt dann doch lieber die Möglichkeit wahr, diesen Makuchi zu verfolgen, obwohl dieser in diesem Zeitpunkt unter Observation seiner Kollegen steht. Die hätten sich auch ein anderes Team zur Ablöse holen können, weil sie befürchteten, entdeckt zu werden. Nein, er macht das. anstatt dem Minosch hinterherzufahren, was dann dazu führt, dass er weitere Opfer hat. Ja, okay, am Ende des Tages macht er alles wieder gut, er fängt den Verbrecher, aber die Opfer sind ja geblieben und die Fehler sind gemacht und deswegen ist es mir immer zu einfach dann zu sagen, das ist ein positives Bild, da werden Fehler gezeigt. Die Wertung überlasse ich dir dann am Ende, also dem Zuschauer dann am Ende des Tages und auch ich sitze da und zucke mir den Achseln und denke, Junge, 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 also in der Realität würde ich mir sowas besser mal nicht erlauben.
Mhm.
Also es mag ein positives Bild sein dahingehend, dass die Cops als arbeitende Menschen dargestellt werden. Das mag dem einen oder anderen sauer aufstoßen. Fehler werden genug gemacht und nicht alle davon kann ich mit der damaligen Zeit, mit der Naivität, mit der man damals an sowas rangegangen ist, erläutern. Beispiel, du hast jetzt gerade das Beispiel GSG 9 gesagt oder das Pendant dazu. Diese Gruppe wurde ja damals gegründet nach dem missglückten Einsatz bei den Olympischen Spielen 72 in München. Und wer sich mal ein paar Sachen von damals angeguckt hat, wie stümperhaft die damalige Polizei halt da agiert hat, eben weil es noch keinen Einsatz dieser Art gab, dann ist mir auch schon klar, warum solche Einheiten hier Geld in solche Filme pumpen, um sich besser darzustellen, weil man auch das eigene Image wieder ein bisschen aufpolieren wollte. Nichtsdestotrotz ist man meiner Ansicht nach recht freizügig damit zu zeigen, dass halt Dinge auch schief gehen können und dass da halt auch Dinge auch unangenehme Konsequenzen nach sich ziehen.
Gerade dieser verstärkte Einsatz halt von dieser Spezialtruppe, man sieht es ja auch gerade im Ende des Films, da gibt es ja dann nochmal sozusagen diesen riesengroßen letzten Stunt von Belmondo, wo er sich von dem Hubschrauber da abseilen lässt. Die finde ich auch insgesamt ein bisschen merkwürdig aufgebaut, weil ich das die Relation zwischen Hubschrauber, wo befindet er sich im Haus, in dieser einen Einstellung so nicht herstellen konnte. Am Ende, wenn dann die echten, ich sag's jetzt einfach weiter, GSG 9 Männer dann runterspringen, sieht man dann schon, wo dieser Hubschrauber sein müsste. Aber das ist trotzdem einfach in diesem Film drinne, damit man es auch als Setpiece hat. Es ist aber keine logische und schlüssige Aufklärung für diesen Film. Allgemein, dieses ganze Ende finde ich da schon tatsächlich sehr antiklimaktisch. Also, dass der Bösewicht hier aufbricht, nachgibt der Polizei, jetzt wirklich um mehrere Stunden, das ist ja wirklich, was war es, von 0 Uhr auf früh um 7 oder irgend sowas. Das ist ja ein riesengroßer Sprung, nur um dann sozusagen hinterrücks dann über das Fenster reinzukommen und diesen Typen dann da zu erschießen. Das fand ich schon wahnsinnig gestellt. Und das hat bei mir so Bauchschmerzen einfach nur ausgelöst, weil ich wusste, okay, das ist drinne, weil man eben halt auch die Gelder eben halt auch da bekommen hat, damit man nochmal zeigen kann, was können die Typen da eben halt auch. Und da kriege ich eben halt immer die Bauchschmerzen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Die kommen, ich kann das nachvollziehen und ich gebe das jetzt auch als Kritikpunkt mit rein, weil ich diese Info zugegebenermaßen auch jetzt erst seit der Podcastaufnahme habe. Ich habe das früher immer als Eskalationsspirale von Minosch halt wahrgenommen, dass bei dem jetzt alle emotionalen Synapsen durchbrennen und er jetzt so etwas greift, was er vorher noch nie gemacht hat. Also so offensiv sich an die Öffentlichkeit wenden, indem er ja wirklich Geiseln nimmt und damit ja auch seine Identität freigibt, die man ja fast, ich glaube, das konnte er zu diesem Zeitpunkt ja selber noch gar nicht wissen, dass man die schon rausbekommen hatte. Hat jetzt keinen Sinn gemacht. Natürlich mit dem Wissen darum, dass da wohl Gelder von einer Einheit geflossen sind, die natürlich auch ihre Arbeit repräsentiert haben möchte in dem Film, kriegt das natürlich jetzt ein gewisses Geschmäckle. Und man muss wirklich alle Glaubwürdigkeitsaugen zudrücken, dass plötzlich dieser Kommissar dieser Kriminalkommissar plötzlich die Stuntarbeit, also das Runterhangeln vom Hubschrauber übernimmt und in das Apartment reinstürzen übernimmt, obwohl da ja eine ganze Einheit eigentlich dafür zur Verfügung steht, die das eigentlich machen müsste. Also da werden schon ein paar Hebel, da knarzt ein bisschen im Rückgrat. Zumal die Einheit ja dann auch schön aufhören darf, dass sie als Scharfschützen agieren könnten, also jetzt von allen Punkten jetzt eingreifen könnten, dann müssen sie dann auch wieder gehen, weil Minosch dann doch ein Tick zu clever ist, beziehungsweise die bösen, bösen Mädchen ja alles ja verraten haben. Ja, auch so eine Sache, ob das so sinnig ist, das halt auch den Bösen da drin zu zeigen. Aber wie gesagt, es kriegt ein gewisses Geschmäckle, du hast schon recht.
Ja.
Aber mir fallen jetzt gerade, während ich drüber rede, immer so ein paar Stolpersteine mehr ein. Und ich müsste mir ein bisschen Zeit nehmen, das jetzt zu ordnen.
Ja. ich fühlte mich schon so ein bisschen so auch erinnert, auch an das Gespräch, was wir bei dir hatten, als wir über Top Gun geredet haben, wo halt auch ganz klar war, dass es auch da Geldgeber gab und die wollten eben halt auch ein Image aufpolieren. Und hat man das denn jetzt nur einmal auf dem Schirm und sieht das dann halt, du hast es schön gesagt, es bekommt eben halt auch Geschmäckle. Und ich glaube auch ein Großteil dieser Kritik zielt da eben halt auch daraufhin ab. Ich glaube auch hier in Deutschland gab es ja ähnliche Versuche, gerade Til Schweiger hat da den einen oder anderen Film gemacht mit Polizeihintergrund, wo er eben halt auch bestimmte Polizeikräfte besonders dargestellt hat und auch da Unterstützung erhalten hat. Ich weiß aber gerade nicht, wie heißt auf jeden Fall.
Das war Schutzengel und da hat er hat er mehr auf die Bundeswehr abgezielt, weil er ja einen Ex-Bundeswehrsoldaten im ersten Polizeidienst gespielt hat. Hat er ja viel Kritik erntet, weil er das alles so positiv dargestellt hat und hat den Film auch, glaube ich, vor der Bundeswehr bei einem, glaube ich, irgendeinen Auslandseinsatz geflogen, hat den dort vorgeführt und so weiter.
Genau.
Ja, okay, gut.
Genau. Vielen Dank nochmal für die Klarstellung, auf jeden Fall. Das erinnert mich da bloß daran. Das kann man ja nur auffassen, wie man möchte. Und ich glaube, das muss jeder auch für sich selber an der Stelle halt auch einfach entscheiden. Und so geht es mir eben halt auch mit dem Film. Denn bei aller berechtigter Kritik hat der Film wahnsinnig viele Schauwerte, die für sich einzeln genommen halt wirklich gut funktionieren. Wir haben es ja auch schon gesagt, also nach wie vor, dieser Film ist unwahrscheinlich gut inszeniert. Ich mag diese ganzen Außenaufnahmen, also alles, was draußen spielt, spätestens wenn der Film draußen ist, dann hat er diesen grauen, spröden Charme dieser Großstadt. Das wirkt sehr bedrohlich. Die Stadt in sich selber wirkt schon irgendwie bedrohlich. Ich finde es auch sehr gut, dass der gar nicht so oft nachts spielt, sondern auch viel im grauen, am grauen Tag halt spielt, wenn alles sehr diffus ist. Das gibt dem Film so eine ganz besondere Note. Und
hat Pragmatismus der Eitelkeit zugespielt. Es ist natürlich leichter, bei Tageslicht das alles zu machen und auch filmen zu können. Und andererseits natürlich konnte Belmondo seine, nenn es mal, Eitelkeit ausleben, halt sein Gesicht bei den Stunts auch so in die Kamera zu zeigen, dass auch kein Zweifel daran entsteht, dass er es wirklich gewesen ist.
Das ist korrekt. Und das, obwohl der Film ja tatsächlich eigentlich schon vom Sujet her und vor allem wie der Film ja auch anfängt, hätte auch zum Großteil auch nachts spielen können. Mhm. Ja? Also wenn ich jetzt dann einfach ein paar Jahre weiterdenke, zum Beispiel jemand wie De Palma hätte hier ganz klar das wahrscheinlich schon in die Nacht halt auch mit verlegt. Das bietet sich auch an, so eine Großstadt in der Nacht, und der Film fängt mit an. Und da bin ich noch so über ein kleines Detail noch gestolpert, da wollte ich gerne noch mit dir sprechen. Und zwar ist das so diese Schere aus Studioaufnahmen und Außenaufnahmen. Immer dann, wenn der Film draußen spielt, ich hatte ja schon gesagt, finde ich den wahnsinnig authentisch und finde den wirklich gut. Und spätestens, wenn wir ins Studio gehen und diese Übergänge sind halt sehr schnell sichtbar, fängt der Film an, künstlich zu wirken und ist vor allen Dingen seinen Mitteln irgendwie eingeschränkt. Da fehlt mir dann die Brillanz. Also gerade in den Innenszenen haben wir es dann mit maximal klassischen Schnitt-Gegenschnitt, also Over-the-Shoulder-Shots zu tun, maximal eine Totale, und das war es dann eben halt auch. Hier siegt der Pragmatismus und in Innenräumen wird ganz viel Exposition weitergegeben, und dadurch habe ich immer so ein, dadurch verstärkt sich bei mir dieses Baukastenprinzip, und dadurch habe ich auch immer so einen leichten Seufzer. Wenn es reingeht, weiß ich, okay, jetzt kommt irgendwas mit Exposition. Okay, wir haben jetzt nicht viel, bis auf die Mordszenen, die ich sehr gut inszeniert finde, stört mich das so ein kleines bisschen. Und da wollte ich mal fragen, wie geht's dir damit und wie hast du das beobachtet?
Ich verstehe, was du meinst. Kann wieder nur beipflichten und gebe dir recht, es ist wenig, da geht die Unmittelbarkeit, so eine gewisse Direktheit einfach flöten, denn alles, was draußen gefilmt wird, wirkt halt auch wie, als ob man nicht irgendwie ein Set abgesperrt hätte, sondern dass man einfach mit der Kamera rausgegangen ist. Nouvelle Vague, die Unmittelbarkeit, wenig Stilmittel, man hat das Gefühl, man könnte selbst gleich jede Sekunde durchs Bild gelaufen sein, während im Hintergrund Bebel seine Szene gedreht hat. Ich gebe dir dahingehend recht und will es aber nicht so kritisch betrachten wie du, denn dadurch, dass es a jede Menge Szenen außen vor Ort gibt, das sind ja weiß Gott nicht wenige, baut es aber auch den Kontrast dabei immer wieder auf. Du weißt aber als unbewusst als Zuschauer kriege ich ein schönes Gefühl dafür vermittelt, so jetzt darf ich wieder mal kurz ausruhen. Du hast schon gesagt, der Film steht immer ein bisschen unter Strom, ist immer unter Spannung und da nun mal viel draußen ist, viel Bewegung ist. Wir haben die Stunts von Belmondo jetzt mehr als einmal gelobt. Es sind ja nicht immer nur Stunts, selbst wenn es draußen nicht mit Stunts ist, ist immer eine Form von angespannter Spannung ja immer zu spüren in einer gewissen Form. Selbst wenn nur observiert wird und jemand hinterhergefahren wird oder sowas. Wie du schon sagst, sobald ich jetzt vor die Tür gehe, muss ich auch als Zuschauer wieder anfangen, mich auf der Hut zu sein. So wie ein normaler Bürger, ein normaler Mensch, der vor die Straße geht und sagt, okay, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht auf der Straße vom Auto überfahren werde, also ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen muss, bin ich als Zuschauer jetzt darauf gepolt, wenn ich rausgehe, jetzt passiert auch gleich wieder irgendwas. Gleich ist wieder ein bisschen Anspannung auf mich, wirkt gleich wieder auf mich ein. Und so betrachte ich das von der positiven Warte. Und das schaffen nicht viele auf diese Art, viele Filme auf diese Art und Weise. Also das ist ja da schon ein Paradebeispiel für mich in dieser Disziplin.
Ich hatte das schon, auch bei anderen Filmen habe ich das beobachtet und ich finde das immer sehr schön. Also jemand, der auf der komplett anderen Seite steht, ist ja jemand wie Hitchcock, der zum Beispiel liebend gerne dann alles im Studio gedreht hat. Nicht nur, weil er dann Herr über das Licht und die Bedingungen halt auch ist, sondern es schafft natürlich auch so eine Einheitlichkeit. Und ich störe mich da schon so ein kleines bisschen dran. Ich werde da so ein bisschen rausgeworfen, wenn ich ihn halt sehe, dieser lilane Nachthimmel. Ja, das ist halt einfach wirklich ein künstlicher Hintergrund, ja, den wir gerade auch am Anfang sehen, wo ich merke, okay, wir befinden uns halt auch hier im Studio, während der Rest des Films mir aber diese Direktheit vermittelt, wie du es gesagt hast. Aber das ist wahrscheinlich halt auch einfach nur bei mir so, mir fehlt da sozusagen so ein bisschen die formale Klarheit, dass der Film sagt, okay, wir belichten jetzt auch tatsächlich genauso, wie wir es auch draußen machen, wir belichten nach draußen, setzen nur noch ganz leichtes Licht halt mit, da wird es halt noch auch eine bedrohliche Direktheit bekommen. So habe ich das Gefühl, ich gucke hier halt wirklich einem Kinofilm zu, der im Studio gedreht worden ist. Und werde mir jederzeit darüber bewusst gemacht, dass das so ist.
Ja, ich weiß, es ist für mancherlei Augen oder auch für meinen Augen ist das eine starke Diskrepanz, die dir da dargestellt wird. Du kommst ja nicht umher, dass dir das auffällt. Dafür ist es einfach zu direkt, dass es halt offenbar nicht in irgendwelchen Gebäuden, in den eigentlichen Bürogebäuden, die es sein sollen, gedreht wurden. Dann hätten wir was Einheitlicheres. Ich verorte das so ein bisschen in der Zeit und suche mir halt eine Rechtfertigung dafür, warum ich das so hinnehme. Und die habe ich dir ja vorhin geliefert.
Korrekt. Ich verstehe das.
Ich will mich davon einfach nicht stören lassen. Punkt.
Jetzt habe ich natürlich ganz schön viel Kritikpunkte angeführt, die natürlich auch berechtigt sind. Also auch jetzt nicht nur von mir kommen, auch von anderswo auch so aufgefasst worden sind. Ich kann aber trotzdem dem Film viel abgewinnen. Und das ist tatsächlich dieses Konstrukt um Belmondo funktioniert wegen Belmondo. Und hier ist sozusagen für mich auch wirklich so dieser Schluss halt auch für mich. Hier hat es geklappt mit der Star-Persona Belmondo. Und ich sehe ihn halt auch wirklich wahnsinnig gerne. Und er hat halt auch wirklich einen tollen Charme. Und er trägt eben halt auch den Film. Und der Erfolg gibt ihm dahingehend schon recht. In dieser ganzen Filmografie von über 200 Filmen, die dieser Mann halt gemacht hat, ich habe wahrscheinlich nur einen Bruchteil der Filme von ihm gesehen, fällt der Film immer so ein bisschen hinten runter irgendwie. Ich weiß jetzt durch unser Gespräch nicht nur, dass es ihn gibt, ich wusste es zwar vorher auch schon, aber wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, da wird er gar nicht erwähnt. Der Greifer, den du schon erwähnt hast, der ist bekannt. Der Profi zum Beispiel, der Kuh, das sind so die Filme, die häufig erwähnt werden, aber der fällt immer so ein bisschen runter. Und wie du hast den Film mitgebracht, wie ist so deine Beobachtung, wie dieser Film auch so wahrgenommen wird, auch in anderen Kreisen, und hat der eine Relevanz heute noch in irgendeiner Art und Weise?
Boah, das kann ich diese Person als Einzel oder kann ich diese Frage als Einzelperson so beantworten? Ich denke mal eigentlich nicht, aber ich gebe dir recht in dem Punkt, den du gesagt hast, dass der immer so hinten ein bisschen runterfällt. Und das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass er für die, die Belmondo kennen und schätzen, sich in keins der beiden Sichtpunkte, die Leute auf ihn haben, reinpressen lassen will. Der Film ist weit weg von der Nouvelle Vague, als für die ihn ja viele, gerade seine französischen Landsleute, ihn ja gerade Anfang der 60er und auch später hinaus, auch in seinem Spätwerk, wieder sehr geschätzt haben, Ist aber auch genauso wenig das lustige Action-Star-Vehikel, das die, was viele dann ab Mitte der 70er bis Mitte der 80er an ihm so schätzen und kennengelernt haben, so worüber ich ja auch auf ihn gestolpert bin, da meine Eltern mich so ein paar Sachen wie Ein irrer Typ oder Der Puppenspieler oder so haben gucken lassen. Der hängt halt dazwischen. Es ist halt wirklich der große Umbruchfilm. Weg vom entweder ernsthaften Schauspieler mit komödiantischen Auswürfen oder Ausfällen ist negativ besetzt, also mit Sprüngen in das Komödiantische rein, wie er mit Le Magnifique und anderen Werken das schon gemacht hat. Und er ist aber auch noch nicht die losgelöste Action-Sprüche-Maschine, die er dann danach abgeliefert hat, wie in Ass der Asse, Ein irrer Typ. Und was dann nur selten nochmal gebrochen wurde mit Der Profi oder so, aber auch Der Profi ist ja auch nochmal ein besonderes Werk. Der Profi ist ein düsterer Polit-Thriller, ein Intrigenspiel. Ich habe mir vor kurzem wieder in Deutsch angeguckt mit Rainer Brandt-Sönke und Rainer Brandt haut ihm da ja auch wieder ein paar Sprüche um die Ohren, die auch zwar im Original nicht drin sind, aber im Original haut er da auch flapsige, halt auf französische Art Sprüche rum, wo er halt auch seine, die dahin entwickelte Star-Persona auch schon sehr in den Vordergrund gedrückt hat und dabei das in einen ernsten Polit-Thriller aufgestülpt hat. Der hier ist noch genau dazwischen. Der Bild auf der einen Seite ist das ein knallharter Krimi mit, ich habe es in der Vorschau schon mal gesagt, Giallo-Elementen würde ich jetzt mal aufgrund des Killers mit seinem Glasauge jetzt mal so verwenden. Hat all diese, hat noch die Direktheit der Nouvelle Vague mit der Filmerei vor Ort auf der Straße, hat es aber nur der Action-Dramaturgie untergeordnet, anstatt einfach mal das echte Leben halt darstellen zu wollen. Die dummen Sprüche fehlen, du hast aber trotzdem den charmanten Belmondo auf seine Art. Der hat so viel. Das Ding ist so eine filmische Wundertüte und hat allein deswegen für mich eine ganz hohe Relevanz. Wird aber von all dem, was die Leute von Belmondo mögen und schätzen, immer erdrückt. Also unter das Radar geschoben, weil er sich keiner dieser Seiten, die Leute anscheinend mögen, wirklich zuordnen lassen möchte. Deswegen sind ja auch so andere Filme wie Stravinsky heißt er, glaube ich. Der liegt auch in meiner Box, den habe ich noch nicht gesehen. Die verschwinden ja da auch immer so ein bisschen. In dieser Zeit. Also das ja, ich glaube, das war die Zeit für Belmondo, um sich halt neu zu erschaffen. Und das ist ein ganz wichtiger Brückenfilm dahin.
Ja, also so versuche ich mir da, also so kann ich mir das auch zusammenreimen, dass es diese Übergangsfilm da ich glaube, dass da hast du einen guten Punkt getroffen. Du hast allerdings noch ein bisschen mehr zu dem Film zu sagen. Und ich würde ganz gerne vielleicht jetzt hier an dieser Stelle vielleicht irgendwie zu einem Punkt kommen. Hast du denn noch was, wo du gerne nochmal sprechen möchtest?
Noch Bezug nehmen zu meinem Monolog von eben gerade. Du hattest mir im Vorgespräch mal den Begriff von Proto-One-Linern oder so zugeworfen. Denn die gibt's ja hier auch. Also gerade was seine Charakterisierung eingeht, wenn dann das Spiel aufgemacht wird mit seinem Vorgesetzten, ob er jetzt der Westernheld oder der Psychokopf sein will. Wir haben es jetzt mehrfach schon rezitiert. Wird das ja auch mit einem lockeren Spruch aufgebaut. Ich kriege ihn jetzt nicht mehr ganz zusammen. Naja, wir haben ein bisschen was im Kopf und dazu eine ganze Menge Gelatine im Muskel. Damit nimmt er ja quasi seine Charakterisierung seiner weiteren Karriere auch schon mal vorweg, worauf er sich die nächste Zeit offenbar konzentrieren möchte. Und gerade, dass das halt nur so ein unterschwelliges Thema in diesem Film ist, dass es eben nicht im Vordergrund steht, dass du nicht diese Sprüchemaschine hast, sondern hier es wirklich gelungen ist, ein Belmondo, oder sagen wir so, du hast hier einen Belmondo, den du da davor und danach so auch eigentlich nicht mehr wirklich bekommen hast. Klar, du hast sein schelmisches Lächeln und du hast seine charmante Art, aber diese Figur des präzisen Typen mit dem Schalk im Nacken, also mit einem bisschen Schalk im Nacken, das gibt's halt wirklich selten. Guck dir davor, der Greifer kam ein Jahr danach, das ist ja ein atmosphärisch dichtes und auch niederdrückendes Werk, selbst mit Rainer Brandt-Synchro, der eben noch auch ein paar Sprüche reingeschoben hat, die es aber wiederum nur auf der deutschen Tonspur gibt. Da ist Belmondo ein Profikiller von Staates Gnaden, ehemaliger Großwildjäger, der kalt und präzise seinem Job nachgeht. Aber da wird wenig gelächelt. Und das hier habe ich halt, ich würde bei Angst über der Stadt immer sagen, wenn jemand, welchen Film von Belmondo soll ich gucken, um ihn zu verstehen? Wenn du wirklich seine ganze Karriere in einem Film haben willst, dann nimm fast seine ganze Karriere. Der junge, energiegeladene Schauspieler, der Nouvelle Vague, Außer Atem oder wie heißt der mit Lino Ventura? Ein Tiger wird gehetzt, meine ich, war das. den kriegst du jetzt hier nicht, aber alles, was mit der Star-Persona Belmondo zu tun hat, dem Halotri, dem Actionstar, dem Schauspieler, das hast du alles hier in diesen 2 Stunden auf den Punkt gebracht. Und das ist, und daher wundert es mich, dass der Film immer so ein bisschen unter dem Radar gehandelt wird. Obwohl er trotz aller Kritik insgesamt, wie ich finde, wohl einen recht guten Leumund hat, weil die Kritiken, die ich immer noch so lese oder weitgehend lese, sind dann doch sehr positiv.
Ich glaube, wenn man nicht in der Zeit aufgewachsen ist, in der Zeit sich in einem Alter befunden hat, wo man das alles einordnen und verstehen kann, ich glaube, dann kommt dann halt auch einfach so dieser, ich will nicht geschichtsverklärender Blick sagen, aber irgend sowas, weil wir keinen Bezug zu dieser Zeit haben. Wir können aber feststellen, dass in diesem Film Zeit trotzdem festgehalten wurde. So ein bisschen, da ist was Verdichtetes halt drin. Da kommt so ein bisschen so Nostalgie-Feeling vielleicht noch ein bisschen mit auf. Dass man sozusagen aus unserem Jetzt-Blick ganz anders drauf schauen kann auf diesen Film. Eben halt, weil wir eine Distanz zu dem Zeitgeschehen natürlich auch haben. Ja, wir müssten ansonsten uns vorher erstmal die Materie einlesen. Wie ist denn eigentlich Frankreich früher aufgestellt gewesen? Außen- und innenpolitisch zum Beispiel. Das ist in diesem Film, da wird es ja auch Andeutungen halt gemacht, das ist ja trotzdem irgendwo mit drin. Also gerade die Anspielungen mit den illegalen Einwanderern, die da unter dieser Kneipe da festgehalten werden, das ist ja eine ganz klare Anspielung. Das ist ja wirklich einfach, man hätte was anderes nehmen können als Auslöser für das Ganze. Aber nein, das sollte gezeigt werden. Hier wollte jemand zumindest ein Statement bzw. einen Kommentar machen. Im weiteren Verlauf wird nichts damit mehr gemacht halt. Also der Film ist, was das betrifft, dann halt wenig politisch, obwohl er eine klare Haltung hat. Na, also hat mir ja auch schon gesagt gerade, wo es um die Kritik halt ging, er hat schon eine klare Haltung und ist schon eher reaktionär und konservativ auch zu sehen. Ich kann es trotz alledem mit diesem Zeitgeist natürlich auch zuordnen, habe da jetzt nicht so das Problem, stört mich trotzdem für mich persönlich natürlich jetzt beim Filmgenuss selber, weil ich finde vieles dann doch einfach ein bisschen zu drüber und vor allen Dingen auch zu beliebig gestrickt halt. Also der Film hätte hier wirklich ein bisschen Stringenz benötigt, meiner Meinung nach, hätte ein bisschen kürzer sein können und weniger dieses gerade Studio-Flair macht dann auch noch ein bisschen was von dieser schmutzigen, dreckigen Stimmung kaputt. Also auch rein tonal hätte er schon ein bisschen düsterer sein können. Da hast du aber schon ganz gut gesagt, ich glaube, der Belmondo, der wollte eben halt auch so ein Everybody's Darling sein und wollte nicht so einen knallharten, brutalen Film haben. Das heißt also, du musst den ja natürlich auch ein bisschen aufweichen. Du kannst da nicht so hart zu Werke gehen, wie es vielleicht damals sogar schon ein ganz junger Argento zum Beispiel gemacht hat, in Profondo Rosso und anderen Filmen. Und ich sehe, was die hier versucht haben. Ja, ein kommerzielles Ding halt zu machen, kommerziellen Film zu machen, der ein breites Publikum findet und Jean Belmondo hier komplett halt auch auszuspielen und zu nutzen halt auch als Star. Und das funktioniert in Teilen halt wirklich sehr gut und möchte vielleicht an der Stelle einfach nochmal sagen, dass der Score von Morricone, den ich schon erwähnt habe, wenn er denn auftaucht, ich ihn wirklich sehr mag, wenn dieses Thema auftaucht, auch wenn es mich an viele andere Filme erinnert, die er mit vertont hat. Und
zwei Dinge. Einmal nochmal kurz ein Statement. Du hast gerade den Punkt aufgemacht, ja, dass da beispielsweise ein junger Argento kommt und da voller Elan quasi rangeht. Genau das ist es halt. Vielleicht, dass das einen Unterschied hervorarbeitet. Du hast hier einen Belmondo, der sich Henri geholt hat, der ja zu dem Zeitpunkt schon etablierter Mann war. Also er hat sich diesen Mann gezielt geholt, um das abzufilmen, was er hier halt haben möchte. Und er macht das, wofür er bekannt ist, um Belmondo in Szene zu setzen. Im Gegensatz zu einem Argento, der sich noch ausgetobt hat, der sich noch in der Findungsphase befand. Das ist halt schon ein sehr kalkuliertes Werk dahingehend. Oder man Experimente waren hier nicht wirklich gewünscht, außer dass man halt Dinge, die zu diesem Zeitpunkt groß waren, in einen Film halt zusammenmischen wollte. Psychokillerjagd, den Zeitgeist, gerade diese Flüchtlingsthematik scheint damals auch ein Thema gewesen zu sein, sonst hätte man sie nicht eingebaut, wie du gesagt hast. Ich gehe mal davon aus, es war ein Thema von medialem Interesse damals gewesen. Und es macht keinen Sinn, das in diesen Film einzubauen, weil es zeitgeistig ist, genauso wie die Episode mit dem Studenten. Da werden die Studentenproteste in Frankreich wie auch in Deutschland so ein bisschen mit auf mit aufs Korn halt genommen. Das möchte ich auf der einen Seite noch sagen. Die andere Seite wäre jetzt eine Frage. Du hast jetzt gesagt, er könnte so 10 bis 15 Minuten kürzer sein. Hat er sich aber, die Frage wäre jetzt nämlich, hat er sich trotzdem für dich dann dadurch zu lange angefühlt oder würdest du einfach sagen, er hat ein bisschen zu viel drin, was ich nicht gebraucht hätte, obwohl die Lauflänge eigentlich angemessen war? Verstehst du, was ich meine? Weil für mich fühlt sich der Film angenehm gefüllt für seine 2 Stunden an, weil er ja pickepacke voll ist, auch mit unterschiedlichen Setpieces, mit zwei Handlungssträngen, die erst parallel laufen, dann dem Fokus auf den Psychokiller, der dann aber dann am Schluss noch eine Geiselnahme vollführt, was ja auch nochmal das Budget in eine ganz andere Richtung geschoben hat. Du hast halt 2 Stunden, die halt bis zum Rand gefüllt sind mit allem, was man haben will. Andererseits sagst du, verstehe ich, dass du meinst, der könnte ein bisschen kürzer sein. Fühlte er sich denn für dich auch wie 2 Stunden an? Oder anstrengend wie 2 Stunden an?
Also ich habe dem Film schon seine Laufzeit angemerkt. Und dazu beigetragen haben vor allem die vielen Inszenen, die ich bereits gesagt habe. Spätestens dann, wenn wirklich der Film in Bewegung war, spätestens dann ist die Zeit wie im Flug vergangen. Dafür haben es mich die anderen Szenen aber wieder spüren lassen, dass dieses ganze Story-Konstrukt so nicht funktioniert und sehr träge ist. Und deswegen komme ich auch zum Schluss, hätte man hier den Rotstift angesetzt, hätte gesagt, wir bringen das Ding auf knappe 100 Minuten, 105 Minuten meinetwegen, streichen ein paar Handlungsstränge raus, die nichts für den Film tun, dann hätte man sogar noch ein bisschen mehr machen können. Dann hätte der Film wahrscheinlich auch eine ganz andere Rezeption erfahren, eben halt, weil er dann halt auch logischer ist, schlüssiger ist und manchmal, oder vielleicht ganz anders, wenn der Film klarer gezeichnet ist, klarer formuliert ist, dann kann die Logik manchmal auch ein bisschen hinten anstellen, wenn er dann flüssig inszeniert ist, denn er ist ja per se ja flüssig inszeniert und wir kennen das ja auch, einige Actionfilme, die sind so gut inszeniert, dass du gar nicht nachfragst wegen der Logik, eben halt, weil es so schnell ist. Hier habe ich aber viele Verschnaufpausen, die mich darüber nachdenken lassen und die mich eben halt auch an der Motivation der Charaktere zweifeln lassen.
Und Verschnaufpausen, die dir ja einen gewissen Hauch von Realität zeigen wollen, weil man ist ja schon sehr hinterher, Polizeiarbeit der damaligen Zeit so ein bisschen minutiös darzustellen mit dieser Fangschaltung, die gebastelt wird, wie man, was hatten sie noch gehabt? Wenn dann die Forensik dann dieses Glasauge untersucht und so weiter. Das sind ja alles so Elemente, die in der Realität verankert sind und die ja dann doch wieder so in so eine kalte Ermittlungsarbeit dann wieder hinüberfallen, die dann wieder im Kontrast zu dem Spektakel halt wieder stehen, was Belmondo in seiner One-Man-Show dann halt wiederum abliefert. Ja, da kann ich verstehen, dass man an diesen Ecken und Kanten vielleicht mal sich mal stößt oder auch mal schneidet.
Aber du hast es gerade nochmal gesagt und nochmal bestätigt halt, die Polizeiarbeit in seiner Umfänglichkeit wird da ja eben halt auch dargestellt, ganz viel. Die Forensik wird dargestellt, bis hin zu den Leuten, die in der Anrufzentrale sind, wobei ich das nicht ganz verstanden habe, dass die Leute, die in der Anrufzentrale sind, auch gleichzeitig Ermittler sind, das habe ich nicht so ganz verstanden. Da ist der Film dann nicht so ganz klar. Aber ich hab's halt hingenommen. Also es ist nicht so schlimm, dass es jetzt alles komplett zerbricht in Sicherheit. Aber wie gesagt, ich bin davon überzeugt, Rotstift ansetzen, ein paar Sachen rausschneiden und auf 105 Minuten klarer hier zum Punkt kommen. Und vor allem auch dieses Ende, also gerade das ist das, wo ich denke, so, hier hätte man wirklich ein gutes, spannendes Finale machen können, wo der, also ich rede jetzt von einem Film, den es hier nicht gibt, aber wo man halt einfach diesen Willen halt auch einfach die Möglichkeit gibt, in Aktion mit Belmondo treten zu können, dass wir ihn vielleicht unterschätzt haben, aber weil dieses ganze Ende, das wirkte für mich sehr, sehr aufgesetzt und ja, hat mir nicht so viel Spaß bereitet, wie der Großteil des restlichen Films.
Ja, ich störe mich am Finale, dass Belmondo quasi das Zimmer stürmt und dann endlich die Konfrontation mit Minosh halt kommt. Gut, was heißt Konfrontation? Er hat Belmondo ja nicht wirklich viel entgegenzusetzen. Und selbst das wird dann immer noch mit dieser Spezialeinheit gegengeschnitten, was ist so ein Stilmittel, das ich nicht mag. Vor allen Dingen nicht am Ende eines solchen Films, in dem dann die beiden Figuren endlich aufeinandertreffen. Da ist jetzt auch mit der neu gewonnenen Information bezüglich der Finanzierung, macht mich das dann schon ein bisschen, säuerlich. Macht mir natürlich den Film insgesamt nicht kaputt, aber es wenn man weiß, es geht auch anders, hätte ich mir dann noch was anderes gewünscht.
Ja, also ich kann mich an der Stelle wirklich nur wiederholen, wahnsinnig gut inszenierter Film mit dem einen oder anderen Längen und ja, fragwürdigen Entscheidungen. Nichtsdestotrotz aber hat es mir sehr viel Spaß gemacht und vor allem auch mit dir darüber zu sprechen, lieber Markus.
Freut mich,
und,
mich auch.
Ja. Ich freue mich auf zukünftige weitere Gespräche und was für Filme dann noch bei uns eintrudeln werden. Und an euch da draußen, die ihr bis hin zugehört habt, vielen, 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 vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr wisst, was zu tun ist. Ich habe es auch schon im Gespräch gesagt. Nutzt die Kommentarfunktion. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Habt ihr Kritik, Anregungen oder sogar ein Lob? Ihr könnt auch gerne unseren Blog benutzen. Schreibt uns da was Liebes, Nettes da. Freuen wir uns. Und an dieser Stelle, das letzte Wort hat der Gast.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich über diesen Film endlich mal quatschen durfte. Und ja, gerne wieder. Vielleicht mal gucken, wo es uns das nächste hin verschlägt. Vielleicht gehen wir wirklich mal zu Alain Delon. Den haben wir ja jetzt erstmal zur Beiseite geschoben. Mhm. Vielleicht gibt es da was zu entdecken.
Also ich würde mir tatsächlich wirklich nochmal Le Samurai nochmal anschauen.
Wäre zugegebenermaßen für mich ein Erstkontakt.
Sehr gut, wunderbar. Und bei der Gelegenheit, checkt bitte Markus seinen Podcast Erstkontakt, die filmische Begegnung. Und an dieser Stelle wünsche ich euch jetzt allen und auch dir, Markus, eine schöne Zeit. Bleibt alle gesund und ahoi.